der postmoderne Wahrheit sind nur Wahrheitsansprüche. Wir können nicht fest sagen, der hat Recht und der hat Unrecht. Das wäre dann zu intolerant und so. Wobei, wenn wir in der Bibel lesen, wird das natürlich an jedem Kapitel getan. Da wird dann eben gesagt, also hier, das sind die falschen Propheten. Oder bei Elia, dann das sind die Baalspropheten. Da merkt ihr ja, die sind vollkommen falsch. Also irgendwie gibt es scheinbar schon die Möglichkeit, auch zwischen religiösen Ansprüchen entscheiden zu können, welcher wahrscheinlicher ist, welcher richtiger ist und welcher weniger richtig ist. Und zum Teil wird das in der Bibel getan durch logische Argumentation, die sich an den Verstand wendet, weshalb dann ja zum Beispiel auch gerade in dem Psalm, den wir gerade gelesen haben, dann steht, es ist keiner, der vernünftig ist, nicht? Oder auch keiner, der moralisch ist und so. Also dass Menschen ihre Vernunft missbrauchen, falsche Sachen zu begründen, die eigentlich gar nicht Hand und Fuß haben. Dann wird manchmal in der Bibel argumentiert, es gibt ja Gott, und wir sehen auch, welcher Gott der Richtige ist, über praktische Erfahrungen mit all den Problemen, die auch damit zu tun haben. Das wäre ja dieser Baals-Wettkampf da auf dem Karmel, nicht? Also seht, welcher Gott ist der Richtige, der jetzt vom Himmel Feuer fallen lässt. Wir können das natürlich nicht instrumentalisieren. Und zwar, weil Gott hat ja diesen Wettkampf in Auftrag gegeben. Sagt, wir machen das und deshalb hat es auch geklappt. Wenn ihr das jetzt bei euch durchführen würdet, in eurem Umfeld, könnte es auch sehr sein, dass es nicht klappt, weil du Gott nicht dazu zwingen kannst, genau auf die Bedingungen einzugehen, die du festlegst. Also du könntest ja jetzt genauso etwas machen. Du baust im Garten deinen Grill auf und dann sagst du, wir legen da kein Feuer dran und jetzt jeder darf einmal beten. Nicht? Der Muslim darf beten, der Hindu darf beten, der sonst was darf beten und du betest auch und dann in dem Moment kommt das Feuer. Also, aber das war damals bei Elia, das ist in der Bibel auch nie wiederholt worden, also diese selbe Geschichte. Von daher, Gott selbst hat dann an manchen Stellen ausgedrückt, ihr könnt mich prüfen und ihr seht bei dem, was dann passiert, dass es mich wirklich gibt. Das ist auch, also dieses existenzielle Erfahren, das Erfahren im praktischen Alltag. Dann auch, dass Gott Sachen offenbart, die eigentlich gar kein Mensch wissen kann. Auch das ist dann ein Hinweis, ja, da muss mehr dahinter sein, als jetzt nur reine Spekulation, Wunschdenken oder sonst irgendwie etwas. Also das ist das eine. Wir haben dann Auseinandersetzungen im religiösen Bereich von Leuten, mit denen wir gewisse Überzeugungen teilen, dass wir sagen, es gibt eine Seele oder es gibt einen Geist, es gibt Gott, es gibt ein Jenseits, die Materie ist nicht alles und so etwas. Und dann haben wir eben Leute, und das ist wahrscheinlich zumindest in Deutschland die überwiegende Zahl, also ich habe ja gestern auch gesagt, statistisch ist es ungefähr so, dass etwa 20% der Deutschen momentan nach eigener Auskunft offen sind für religiöse Angebote. Das sind allerdings in Deutschland heute in allererster Linie esoterische Angebote. Also das heißt, das können wir auch überprüfen von den Leuten, die eben beispielsweise als evangelische oder katholische Kirchenmitglieder in die Kirche gehen. Das sind statistisch gesehen 2-3%. Keine 20, also der Mitglieder, schon gar nicht derjenigen, die jetzt keine Kirchenmitglieder sind. Das ist also sehr, sehr wenig. Freikirchlich ist das ja noch weniger. Also zwar gehen freikirchlich mehr Leute dahin, als Mitglieder sind. Also zum Beispiel bei unserer Gemeinde ist das so, wir haben rein statistisch gesehen so 200 Mitglieder, aber zum Gottesdienst kommen dann 250 Personen. Also das heißt, wir hätten dann 120% ungefähr Besuch. Das gibt es dann schon nur mengenmäßig für die Gesamtgesellschaft. Das ist natürlich relativ gering, weil es eben nicht so viele Gemeinden in dem Sinne gibt. Aber da ist ein relativ großes Engagement, weshalb auch Freikirchler so rein statistisch, soziologisch zu den Hochreligiösen gehören. Also man spricht von den Hochreligiösen. Da kommt ihr statistisch gesehen genauso in denselben Topf wie meinetwegen die Salafisten. Die sind auch hochreligiös, nur natürlich auf einer ganz anderen Ebene und bei denen hat das auch ganz andere Konsequenzen. Aber das bedeutet einfach, Menschen, bei denen religiöse Überlegungen einen hohen Stellenwert im Leben genießen, egal welche es sind, die versucht man da auszuwerten und das gibt es eben auch. Aber wie gesagt, die alle zusammen, in erster Linie sind das Leute, die sehr stark esoterisch ausgerichtet sind. Das ist eben viel, viel stärker. Also esoterisch bedeutet ja, um es kurz zu sagen, eine persönliche, individuell zusammengestellte Mischung verschiedener spiritueller Angebote, die sich auch im Laufe des Lebens immer wieder verändert und neu formt. Das einzige Kontinuum eines esoterischen Menschen ist er selbst. Also das heißt, das, was ich empfinde und denke, das ist der Maßstab, das ist das, was gleich bleibt. Alles andere sieht man nur als Angebote, die zeitlich befristet in meinem Horizont über eine kürzere oder längere Zeit eine Rolle spielen. Deshalb ein esoterisch orientierter Mensch gehört meistens nicht dauerhaft zu irgendeiner speziellen Gruppe, sondern nur zeitweilig, nimmt bestimmte Elemente da heraus und mischt die aber auch mit anderen Elementen, die ihm plausibel oder nutzbar erscheinen. Weshalb der typisch esoterische Mensch lässt sich schwer zuordnen als, der ist jetzt Hinduist oder Buddhist oder Konfuzianist oder eben hat eine germanische Religion oder Schamanismus, sondern meistens hat man aus all diesen verschiedenen Angeboten einzelne Teile und die werden dann neu kombiniert und sind auch in einer ständigen Veränderung. Weshalb es dann häufig auch schwierig ist, mit einem esoterisch orientierten Menschen dogmatisch zu reden, also lehrmäßig zu reden, weil es gibt keine feststehende Lehre auf Dauer, sondern eben eine ständige Veränderung dabei. Da ist ja ein gewisser Unterschied zwischen dem, was Christen vertreten im Allgemeinen, zu sagen, da gibt es eine feststehende Offenbarung, die kommt von Gott, vermittelt durch Jesus Christus, die verändert sich nicht. Höchstens, was ich verändern kann, ist mein Verständnis davon. Das kann hoffentlich, soll dann auch wachsen, dass ich mehr davon verstehe und das besser einordnen kann. Diese Grundstruktur ist uns auch wichtig zu begreifen, dass wenn wir Menschen begegnen, die eben andere religiöse Hintergründe haben, dass wir auch wissen, wo können wir da miteinander kommunizieren, auf welcher Ebene können wir kommunizieren, was können wir erwarten, was können wir nicht erwarten. Wir müssen dann auch mal wieder klären, wo ist die Autorität. Also die Autorität eines Christen sollte dabei liegen, das hat Gott gesagt. Also nicht in erster Linie, ich sehe das so oder ich habe das so erfahren. Bei einem esoterisch orientierten Menschen ist es stärker so, ich habe das erlebt oder ich empfinde das so. Und das ist dann eben unhinterfragbar. Das ist ja auch generell in unserer Gesellschaft zumindest ein starker Trend, der sich nicht nur in religiösen, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens deutlich niederschlägt. Beispielsweise erleben wir das in den letzten 20, 30 Jahren bezüglich der sexuellen Orientierung. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, dann soll das, so zumindest die momentane Definition, ist das ausschlaggebend, egal ob irgendein logischer Grund dafür eine Rolle spielt oder nicht. Denn für Transsexualität beispielsweise gibt es keinerlei medizinisches Nachweisverfahren, psychologisches, soziologisches, sonst irgendwie etwas, sondern das Einzige, was da entscheidend ist, ist, ich sage, ich bin das und das soll nicht in Frage gestellt werden. Also das heißt, sehr starke Ausrichtung auf dem, ich sehe das so und deshalb muss die Gesellschaft das auch so akzeptieren. Das ist da die Grundlage. Und das ist eben durchaus eine etwas andere Grundlage als Christ würde ich sagen, habe ich da als Gottes Aussage. Und Gottes Aussage gilt auch losgelöst davon, ob ich das jetzt in diesem Moment so empfinde oder ob ich das eben anders einordne. Weshalb ja Christen auch in geschlechtlicher Weise dann die Auffassung haben, wenn Gott dich so gemacht hat oder wenn Gott sagt, ich habe Mann und Frau geschaffen, dann soll das auch so generell sein oder Ehe oder sonst irgendwas. Ja, also das ist eine Seite. Jetzt haben wir aber mit den 80% zu tun in der Gesellschaft und von diesen 80% in der Gesellschaft im Bundesdurchschnitt, das ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich, auf dem Land leben mehr religiös orientierte Menschen als in der Stadt, sagen uns Statistiken. Also die Städte sind stärker säkularisiert, liegt jetzt an verschiedenen Punkten, was weiß ich auch, was dahinter steht. Auf jeden Fall diese 80% und von Stadt zu Stadt auch mal noch mehr, das sind Leute, für die ist Religion eigentlich gar keine Frage. Das ist unter jungen Leuten sogar noch ausgeprägter als unter älteren. Das heißt, ältere Leute sind aus welchen Gründen auch immer stärker noch religiös interessiert. Mag daran liegen, dass sie ja mehr mit Problemen konfrontiert worden sind, wo sie an ihre eigenen Grenzen gestoßen sind. Viele junge Leute eher den Eindruck haben, ich kriege das alles hin, ich habe da überall den Überblick, ich brauche das so nicht. Und gerade wenn man an Grenzen stößt, ist das ja häufig ein Anlass, davon auszugehen, da muss es mehr geben. Da gibt es eine andere Instanz, die eben über meine Kräfte und Möglichkeiten hinaussieht und dass da eine gewisse Offenheit ist. Kann auch daran liegen, dass die Menschen, die heute älter sind, sind zu einer Zeit groß geworden, in der Religion noch stärker eine Rolle gespielt hat. Und dass das eben sich noch weiter fortgesetzt hat. Also hundertprozentig genau können wir das nicht sagen, woran es liegt, jedenfalls bei älteren Menschen im Durchschnitt etwas mehr als bei jüngeren Menschen. Jetzt begegnen wir Menschen, die ohne Gott leben und viele dieser Menschen werden sich dann als Atheisten bezeichnen. Jetzt müssen wir dabei vor Augen haben, dass viele dieser Leute, die sich als Atheisten bezeichnen, eigentlich nicht wirklich Atheisten sind, die sich überlegt haben, Atheisten zu sein. Ich finde das immer besonders spannend, wenn ich dann mit solchen Leuten spreche und die mir dann sagen, also je nachdem Michael oder Herr Kotsch, also die oder du oder sie, du bist ja nur Christ, weil deine Eltern dich christlich erzogen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und vielleicht wird das auf den einen oder anderen hier sogar zutreffen. Aber das ist natürlich, also erstmal könnten wir es jetzt aufregen. Dann könnten wir sagen, nein, das stimmt ja gar nicht. Wobei, wenn du christliche Eltern hast, dann musst du sagen, ja, stimmt, ja. Allerdings, ich weiß nicht, wie du dann damit umgehst. Ich würde dann damit umgehen, heute, was ich auch dann immer wieder tue, zu sagen, ja, und du bist Atheist, weil deine Eltern dich atheistisch erzogen haben. Das ist meistens, was der andere gar nicht erwartet, weil er sich ja denkt, er sei ja neutral. Er hätte ja jetzt eine objektive Position und gar nicht bemerkt, wie, wenn das schon gilt, dass natürlich haben meine Eltern und auch deine Eltern einen gewissen Einfluss auf unsere Weltsicht, ist ja klar, das ist ja auch ihre Aufgabe in der Erziehung, aber dass dann das natürlich auch für den anderen gilt. Und wenn heute der Großteil der Bevölkerung atheistisch ist, dann sind eben die meisten der Kinder oder Jugendlichen auch atheistisch nicht, weil sie sich das so überlegt haben, in Emanzipation gegen ihre Eltern, sondern nein, gerade weil sie eben auch das übernommen haben. Und hier ist es ja nicht nur die Prägung der Eltern, sondern ich würde sagen, ja, ey, du bist ja nur Atheist, weil du dir durch die großen Medien einen Gehirnwäsche verpassen lassen hast. Und das stimmt ja auch. Denn bitte sehr, wo in den großen Medien kommt nun regelmäßig positiv die Idee von Gott vor? Also ich würde sagen, so gut wie gar nicht. Also wenn ich mir große Medien anhöre, was ich ab und zu tue, um da so auf dem Laufenden zu bleiben, was sich alles so tut in der Welt, oder so, dann kommt da Religion kaum vor. Und wenn sie vorkommt, dann entweder soziologisches Merkmal oder ist ganz skurril oder eben im landeskirchlichen Gewand, was praktisch keinen hinterm Ofen vorlockt, weil die Leute selbst nicht glauben, was sie sagen und das auch keiner merkt dabei. Und dann würde ich sagen, ja, das ist doch kein Wunder. Wenn du das jeden Tag 5, 6 Stunden anhörst, dann musst du genauso denken. Aber du denkst nicht so, weil du es logisch begründen kannst, sondern du denkst so, weil man es dir 100.000 Mal so vorgesagt hat. Und in den meisten Fällen ist das auch der entscheidende Punkt. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie deutlich kann und darf man Leuten das sagen, weil es geht ja am Ende nicht nur darum, Recht zu haben, sondern es geht auch darum, dass Leute zum Nachdenken kommen. Und wenn man manchen Menschen etwas zu deutlich sagt, also manche vertragen das, aber manche vertragen das gar nicht und dann ist dann schnell Schluss von dem Gespräch. Aber im Grunde genommen ist das vielleicht auch etwas, was ja Christen stärken kann, nicht, dass wir Christen jetzt nicht nur denken, ja, ich armer Kerl, vielleicht bin ich ja jetzt nur einer falschen Lehre aufgesessen und man hat mich ja beeinflusst oder meine Eltern haben mich beeinflusst oder so. Dass die Eltern einen Einfluss haben auf unser Denken, sollten wir gar nicht leugnen. Das haben sie in vielfältiger Weise, was eben auch gar nicht schlimm ist. Also hier sollten wir ja vor Augen haben, ganz vieles von dem, was wir tun oder manchmal eben auch nicht tun, haben wir von unseren Eltern. Manchmal haben sie eben Sachen verpasst, die sie uns besser hätten vermitteln sollen, weil es viel einfacher ist. Also wenn du schon als kleines Kind gelernt hast, dein Bett zu machen, deine Zähne zu putzen, ist das hinterher viel einfacher. Da musst du dir gar nicht viel Gedanken machen. Wenn deine Eltern dir das nie beibringen, ja, dann hast du hinterher Schwierigkeiten, dir das erstmal selbst anzugewöhnen. Wenn deine Eltern dir angewöhnt haben, du musst dein Geschirr abwaschen oder was weiß ich, dann ist das eben alles leichter. Das sind ja mehr so ganz praktische Sachen und da sind wir häufig froh. Oder ich vermute, die meisten eurer Eltern werden euch Deutsch beigebracht haben, oder? Und jetzt könnte ich sagen, warum redest du eigentlich Deutsch? Bloß weil deine Eltern dir das so eigentlich beigebracht haben. Und im Grunde genommen stimmt es ja auch, nicht? Also für die meisten stimmt es ja auch. Nur jetzt ist die Frage, wo ist denn da dann bitte sehr das Problem? Da könnten wir sagen, ja, du bist ja gar nicht frei, denn es gibt weltweit ungefähr 4.000 verschiedene Sprachen. Warum hast du nicht Hindi ausgesucht oder Urdu oder so? Wäre doch vielleicht viel spannender. Du bist gar nicht frei. Da müssen wir sagen, ja, irgendwie ist das auch ein bisschen absurd. Klar haben die Eltern etwas vorgegeben, das heißt aber nicht, was die Eltern vorgegeben haben, muss deshalb generell falsch sein. Oder ich muss zwanghaft mich von dem emanzipieren und davon zu trennen, nur um dann den Eindruck einer Freiheit zu haben. Denn wenn es eine wirklich absolute Freiheit gäbe in dieser Hinsicht, dann müsste ich ja auch erstmal alle 4.000 Sprachen kennenlernen, die Vor- und Nachteile und so weiter. Und wahrscheinlich bin ich längst gestorben, ehe ich dann eine Entscheidung treffen kann, was dann alles sehr problematisch ist. Oder ich sehe euch zum Beispiel hier alle auf Stühlen sitzen, was mir deutlich zeigt, dass ihr westeuropäisch sozialisiert seid, was eure Eltern euch beigebracht haben. Denn ich könnte sagen, warum haben eure Eltern euch nicht beigebracht, dass ihr auf dem Boden sitzt? In Indien hätten euch die Eltern beigebracht, dass ihr auf dem Boden sitzt. Das ist viel besser, praktischer und so weiter. In einigen afrikanischen Ländern auch. Und dann merkt ihr, auch das haben euch eure Eltern beigebracht. Ist das jetzt böse oder gut? Nein, weder böse noch gut. Das ist einfach so eine kulturelle Regel, hat Vor- und Nachteile und müsst ihr jetzt auch nicht verändern. Also nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht und den Rest des Tages darüber nachdenkt, soll ich mich jetzt auf Stühle setzen? Sollen wir die Stühle aus der Wohnung rausschmeißen? Müssen wir jetzt alle am Boden setzen? Nein, ich will euch nicht mehr probieren. Ich will nur das Argument, wenn jemand sagt, du vertrittst ja nur den christlichen Glauben, weil die Eltern das gesagt haben, kann es bei manchen stimmen. Aber das ist nicht unbedingt ein Problem, sondern jetzt müssen wir sehen, ja, ist das, was unsere Eltern beigebracht haben, denn richtig oder falsch? Generell vorauszusetzen, dass das, was die Eltern gesagt haben, falsch ist, auch ziemlich utopisch, viel ziemlich absurd, denn das müsst ihr erstmal bestätigen. Genauso könnt ihr dann zurückspielen und dem sagen, irgendwas habe ich hier. Ja, irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist, aber das ist noch ein Verhalten so, ne? Aber muss man sehen. Irgendwie, gut, hoffen wir mal. Bitte? So? Von welcher? Der? Ach so, okay. Ja, gut. Ja, ich habe mich dahin gestellt, weil ihr alle da sitzt, ne? Dann habe ich gedacht, ist das da der bessere Platz, aber gut. Also, ja, dann, hier geht's auch. Wir kriegen das ja auch noch technisch raus, ne, was da los ist. Gut, denn das kann ja immer dazu dienen, das ist ja das eher das Problem, dass ihr dann abgelenkt seid, dann achtet ihr mehr auf das, nicht, als so auf das, was ich sage. Also, wenn wir jetzt mit jemandem im Gespräch sind, dann erstmal müsst ihr auch dann zurückspielen und so sagen, eben du wahrscheinlich ja auch. Du bist ja auch nur geprägt durch deinen Fankreis, in dem du da drin bist, durch deine soziale Szene, in der du da drin bist, durch deine Eltern, mit denen du bist. Also das ist ja gar nichts anders. Das sagt jetzt nicht, dass deine Position besser ist als meine. Hier sehen wir aber, es ist ein Problem. Und zwar ein Problem, was wir verstehen müssen, was der andere auch verstehen muss. Meistens derjenige, der die Überzeugung des Mainstream vertritt, egal welche das ist, meint sich nicht rechtfertigen zu müssen, weil er ja meint, das muss ja wahr sein, weil es ja alle sagen. Das ist zu allen Zeiten so. Das merkst du, egal bei welcher Ideologie, also das ist ja auch das, was uns heute erstaunt, meinetwegen im Abstand von Sozialismus, Nationalsozialismus, dass wir alle staunen und sagen, ja, warum hat denn da keiner was gesagt? Warum haben die Leute nicht gemerkt, dass das falsch ist, obwohl das doch so offensichtlich ist? Also wenn wir lesen, in den 1920er Jahren, sogar noch vor dem Nationalsozialismus, also eine ganz starke Strömung gegen Behinderte. Da sagte man, Behinderte sind, lesen wir so in Protokollen, von ausgebildeten Leuten, von Dozenten an der Uni für solche Sachen, Behinderte sind Ballastexistenzen. Behinderte schaden dem Volkskörper. Da wird ganz genau aufgerechnet, wie viel Geld ein Behinderter braucht. Und das Geld könnte man doch viel besser in Bildung investieren. Da merken wir, oh, manche solche Argumente könnte man heute wieder anhören und die kommen auch wieder garantiert, werden wieder Leute aufgreifen. Und dann wird sogar noch argumentiert, dann wird gesagt, einen Behinderten zu töten ist ein Akt der Nächstenliebe. Ja, und warum? Und wie gesagt, das sagen Leute, die hochgebildet sind, die viel zu sagen haben, die prägen das Bildungswesen ihrer Zeit in den 1920er Jahren. Dann wird nämlich gesagt, der Behinderte leidet ja an seiner Behinderung und jetzt beendest du sein Leiden. Das heißt, er leidet nicht mehr. Gleichzeitig forderst du noch den Staat, setzt Ressourcen frei. Also eigentlich Gebot der Stunde ist, Behinderte zu töten. Das hat man in den 1920er Jahren gesagt. In den 1930er Jahren hat Hitler es dann getan. In seiner Aktion T4, nicht, da wo Hunderttausende von Behinderten getötet worden sind. Und wo hier, wir vor Augen haben müssen, ein mutiger Christ, Friedrich von Bodelschwing II., der Sohn des Gründers, in Bethel Hitler die Stirn geboten hat, als der Einzige, und dann durch seinen Protest die Mordaktion an den Behinderten beendet worden ist. Hitler sagt zwar nur bis Ende des Krieges, dann werden alle platt gemacht, aber er wollte für die Zeit des Krieges eben nicht noch eine andere Auseinandersetzung haben. Aber das war für die Leute alle ganz vernünftig, weil mit vernünftigen Argumenten konnte man doch die Tötung von Behinderten begründen. Und genauso ist das zu allen Zeiten, wo wir aufpassen müssen, da sind dann Probleme. Meinetwegen in der Zeit um 1700. Hättest du um 1700 argumentiert, in England Sklaverei ist schlecht. Die Leute hätten nicht alle angeschaut und gesagt, wieso? Sklaverei ist doch total normal, Sklaverei ist doch gut. Manche Christen hätten sogar gesagt, Sklaverei steht doch sogar in der Bibel, steht doch sogar im Alten Testament. Wenn du einen Sklaven hast, dann musst du so und so mit ihm handeln. Also klar, Sklaverei ist gut, du musst ihn nur anständig behandeln. Sogar im Neuen Testament. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich will ja nicht argumentieren für Sklaverei, dass wir die jetzt einführen oder so. Ich will nur sagen, wenn wir in einer Zeit sind, in der bestimmte Dinge als ganz selbstverständlich betrachtet werden, dann meinen die Leute, sie müssten diese Position nicht mehr begründen. Die sei selbstverständlich, die sei vollkommen klar, auch wenn ihm im Detail dafür die Argumente fehlen. Ich beziehe das jetzt auf den bei uns in Deutschland momentan dominierenden Säkularismus, auf den dominierenden Atheismus. In der einen oder anderen Ausprägung, also wo Leute sagen, es gibt keinen Gott und schon gar nicht Gott in biblischer Form. Weil das die Mehrheitsmeinung ist, und zwar egal wo, ob du an der Universität bist oder in der Politik bist oder im Alltagsleben bist, deshalb meinen Leute, die diese Position vertreten, sie müssten sich das nicht begründen, sondern das sei ja schon wahr und jetzt einer, der eine andere Position hat, der müsste sie begründen. Und der müsste sie so gut begründen, dass sofort alle Zweifel verschwinden. Was natürlich, wenn du eine Minderheitsmeinung vertrittst, so gar nicht möglich ist, weil dir fehlen ja auch die ganzen Ressourcen. Es geht ja nicht nur darum, die Mehrheit sagt das, sondern die Ressourcen der Mehrheit begründen ja ständig auch die Mehrheitsmeinung. Also das bedeutet, alle Forschungen, die heute betrieben werden, versuchen ja, wenn sie religiös sind, das zu begründen. Nämlich, dass es diese übergeordnete Religion, Glauben und so etwas hier eigentlich nicht gibt, sondern dass man das als Psychologie interpretieren kann oder Täuschung oder was weiß ich alles. Das gibt es in anderen Bereichen ja ebenfalls. Also viele Christen haben ja gewisse Zweifel an dem Erklärungsmodell der Evolution. Und dabei muss man sehen, wenn man diese Zweifel hat, ich glaube durchaus auch berechtigt, dann hat man da eine große Schwierigkeit. Man hat eine Mehrheitsmeinung. Und diese Mehrheitsmeinung wird aber durch Milliarden Euro Forschungsgelder jedes Jahr unterstützt. Das heißt, es werden Massen an Daten gesammelt, die aber von vornherein schon einseitig eingeordnet werden. Weshalb es natürlich klar ist, dass jemand, der diese Minderheitsmeinung vertritt, viel weniger Ressourcen hat, auch auf weniger Daten zurückgreifen kann, einfach weil die nicht gefördert werden und auch nicht eher bekämpft werden. Das ist jetzt bei der Frage nach Gott ganz genauso. Also es gibt wenige Leute, auch wenige Leute an der Uni, selbst die, die Religionswissenschaft lehren oder Philosophie oder sonst etwas, die Argumente sammeln für die Existenz Gottes. Also ich fand das zum Beispiel relativ ärgerlich, dass an meinem Studium der Philosophie alle meine Philosophieprofessoren sich als Atheisten ausgewiesen hatten und den Eindruck bei den Studenten erweckten, dass die meisten der Philosophen das auch gesehen hätten so seit in der Vergangenheit. Was faktisch gesehen aber eben gar nicht zutrifft. Denn wir müssen sagen, in der Philosophiegeschichte Europas, auch weltweit, war es so, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bei weitem die überwogen, die davon ausgingen, dass es einen Gott gab, die waren nicht alle bekehrt, aber sie gingen fest davon aus, es gibt einen Gott und logische Gründe sprechen dafür, es gibt einen Gott. Also der letzte große, auch große deutsche Philosoph dabei war Hegel. Hegel war der entscheidende Philosoph des 19. Jahrhunderts, der bis heute diskutiert wird, der die Grundlage der Postmoderne gelegt hat, ohne es zu wollen, der im Grunde genommen auch die Grundlage des Sozialismus gelegt hat, auch ohne es zu wollen. Das wurde ja hinterher verändert, aber das Grundstruktur von Hegel wurde aufgenommen. Hegel war fest davon überzeugt, dass es einen Gott gibt und dass die neutrale Betrachtung der Geschichte würde beweisen, dass es Gott geben müsse. Kommt eine längere Untersuchung, wie er das macht, aber dass das dann gar nicht mehr vorkommt im Philosophieunterricht, sondern dass dann so getan wird, als ob all die Leute der früheren Jahrhunderte seien ja streng rational und deshalb auch gegen Gott oder gegen den Glauben ausgerichtet. Stimmt einfach gar nicht. Und ich habe das natürlich auch in den Diskussionen immer wieder gesagt und dann auch aus den Quellen belegt, dass es da ja gute Zitate gibt von den ganzen Philosophen, die genau im Gegensatz dafür argumentierten, es muss Gott geben. Aber da merken wir, heute wird das andere gefördert. Und wenn jetzt alle die Professorenstellen in Philosophie, und es sind fast alle, besetzt werden durch Atheisten, ist natürlich klar, dass diese Meinung wieder außerordentlich dann verbreitet wird. Und jetzt müssen wir unseren Gesprächspartner eben herausfordern, und das muss er erstmal erkennen, dass auch seine Position ja eine begründungsbedürftige Position ist. Also dass auch die Auffassung, es gibt keinen Gott, nicht einfach so per se gilt, weil sie halt wenig widersprochen wird im Alltag oder weil er sie im akademischen, politischen oder sonst was Bereich eben stark unterstützt findet, sondern dass auch diese Position irgendwelche handfesten Gründe braucht. Hier wird schon ein erstes Problem auftauchen. Die Atheisten, die mir begegnen, ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, mehr oder weniger stark, da schalten sie meistens aus. Also weil sie ganz wenig Gründe wirklich vorzubringen haben, sondern meistens den Spieß gerne umdrehen wollen und sagen wollen, ja, beweist du mir doch, dass es Gott gibt. Und jetzt erwarten sie einen hundertprozentigen Beweis, möglichst einen naturwissenschaftlichen Beweis, also irgendeine chemische oder physikalische Formel, wo man dann Variablen einsetzt und am Ende kommt Gott raus. Und das kann ich ihnen nicht liefern. Wenn ich es ihnen nicht liefern kann, heißt das nun, dass es Gott nicht gibt. Da müssen wir sagen, nein, nein, so einfach ist die Sache nicht. Denn jetzt müsste ich, wenn ich wissenschaftlich korrekt arbeite, ja erst einmal darlegen können, dass ich eine Methode habe, mit der ich Gott überhaupt untersuchen kann. Denn wenn ich keine Methode vorlegen kann, mit der ich Gott untersuchen kann, kann ich natürlich auch keine naturwissenschaftliche Aussage über ihn machen. Jetzt müssten wir dann zurückspiegeln zu sagen, wo gibt es denn die Methode? Wo hat die Physik, die Chemie oder die Mathematik eine Methode entwickelt, um Gott zu untersuchen? Und da muss man sagen, das hat sie ja nicht, sondern sie hat sogar in ihren Grundlagen ihrer Entstehung gesagt, dass sie auf einen methodischen Atheismus aufbaut. Methodischer Atheismus ist erstmal nichts Böses, sondern methodischer Atheismus heißt, wir untersuchen die Natur, als ob es keinen Gott gäbe. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, das ist bloß, wenn wir damit rechnen, dass Gott ständig eingreift, dann können wir die Natur nicht untersuchen. Weil es könnte ja sein, Gott handelt heute so und morgen so. Also wenn ich die Naturgesetze untersuchen will, die vorgegeben, so geht man davon aus, statisch sind, also sich nicht immer verändern, sondern gleich bleiben und dann macht es ja Sinn, dann untersuche ich das so, als ob Gott jetzt nicht übernatürlich eingreift. Was die Naturwissenschaftler damit nicht sagen wollten, dass Gott das nicht tut. Also einer der renommiertesten und wichtigsten Naturwissenschaftler, der eigentlich als Grundleger der modernen Physik gilt, ist der Isaac Newton. Und der Isaac Newton war ein ganz, ganz frommer Mann. Der hat die Hälfte seiner Bücher über Fragen des Glaubens geschrieben. Kommentare, zwei Kommentare zur Offenbarung und so weiter, also ganz ausführlich. Aber er hatte trotzdem für die Physik einen methodischen Atheismus vorgeschlagen. Und zwar genau aus diesem Grund, der ja durchaus nachvollziehbar ist. Wenn ich die Gesetze der Natur erfahren will, muss ich davon ausgehen, die sind regelmäßig, die sind nachvollziehbar, die kann man mit Versuchsaufbau erforschen. Sonst würden wir vollkommen im Dunkeln tappen, dann könnten wir ja gar nichts irgendwie aussagen, auch nichts berechnen oder sonst irgendwas. Aber damit will er nicht sagen, es gibt keinen Gott. Nur er sagt, die Physik hat keine Möglichkeit, Gott zu untersuchen. Die Physik hat keine Möglichkeit, Aussagen über Gott zu machen. Und hier würde ich sagen, lieber Isaac Newton, du hast ja total recht. Nur manche Leute heute, die Wissenschaft nicht richtig verstehen, die meinen, weil diese Wissenschaft nichts darüber aussagen kann, heißt das gleich, dass deshalb gibt es das nicht. Wir könnten an einzelnen Beispielen das schon deutlich machen, dass diese Argumentation natürlich nicht hilfreich ist, auch nicht wirklich weiterführt. Denn ich könnte jetzt beispielsweise auch sagen, was kann die Physik da darüber aussagen, ob ein Gedicht gut ist oder schlecht? Also jetzt kommt der Deutschlehrer, nicht, der soll einen Aufsatz da, oder du hast ein Gedicht geschrieben und jetzt soll der es begründen und dann gehst du hinterher zum Deutschlehrer und sagst, bitte sehr, Sie haben mir eine schlechte Note gegeben, jetzt möchte ich aber mit einer physikalischen Formel bewiesen haben, dass mein Gedicht schlecht ist. Was wird dann der Deutschlehrer sagen? Der wird wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, wie was, was will der von mir? Das geht doch gar nicht, du hast hier weniger Partizipien benutzt oder du hast weniger Abwechslung und so, das lässt sich aber alles physikalisch nicht messen. Also, dann können wir sagen, es gibt keine guten Gedichte. Es gibt auch keine schlechten Gedichte. Es gibt keine guten Gemälde, es gibt keine schlechten Gemälde, weil darüber kann die Physik nichts aussagen. Ich könnte das Ganze ja sogar noch ausweiten. Ich könnte nämlich jetzt sagen, du bist verheiratet, oder? Na ja, soweit ich das weiß. Also du bist verheiratet, kannst du beweisen, physikalisch, dass dein Mann dich liebt?
Physikalisch.
Könntest du beweisen. Dann könntest du es beweisen.
Ja, aber wenn es sozusagen diese Definition gibt, wie definiere ich Liebe?
Ja. Also genau, aber dann definieren wir Liebe. Dann definieren wir sie mal nach dem 1. Korinther 13, nicht, was da alles drin steht. So. Wie willst du das jetzt physikalisch beweisen?
Physikalisch kann ich nicht beweisen.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Und wir können ganz viel physikalisch nicht beweisen. Und trotzdem würden wir nicht prinzipiell sagen, weil wir nicht beweisen können, dass mein Partner mich liebt, deshalb große Krise, er liebt mich nicht. Dann ist am besten gar nicht zu heiraten, weil nämlich die Physik kann gar keine Auskunft geben über Liebe zwischen zwei Menschen oder nicht. Weil sie eben gar nicht das Instrumentarium dafür hat. Sie hat auch nichts, das zu messen. Was aber nicht heißt, dass das, was die Physik nicht messen kann, nicht existiert. Deshalb gibt es ja auch verschiedene Wissenschaften. Es geht nämlich neben der Physik zum Beispiel Chemie. Und gewisse chemische Entwicklung kann Physik nicht beweisen. Gewisse physikalische Entwicklung kann Chemie nicht beweisen. Und die Biologen sagen wieder, ja, die Physiker und die Chemiker haben sowieso keine Ahnung, weil Biochemie ist noch wieder was ganz anderes und das kann man auch nicht rein physikalisch beweisen. Ja, genauso, es gibt, jede dieser Wissenschaft hat einen kleinen Bereich der Wirklichkeit für sich abgegrenzt, mit bestimmten Gesetzen, Regelmäßigkeiten. Und für diesen Bereich können sie relativ gute und zuverlässige Aussagen machen. Und das sollten wir auch schätzen. Nur als Fachwissenschaftler vergisst man häufig, dass dieser kleine Bereich, den man abgegrenzt hat, nicht die ganze Wirklichkeit ist. Man hält dann manchmal dieser kleine, dann, es gibt manche Physiker, auch manche Soziologen, die meinen, alles mit Soziologie erklären zu können, alles mit Geologie oder alles mit Biologie oder alles mit Physik. Und dann haben sie wirklich gesagt, alles ist Biologie. Und dann merkt man, das ist ja ein sehr eingeschränkter Blick, weil das stimmt ja gar nicht. Sie vergessen, dass ihre Disziplin eben nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit ist, der auch nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert. Und genauso müssen wir sagen, die Physik hat eben noch nie eine Methode entwickelt, um Gott zu untersuchen. Will sie auch gar nicht. Und deshalb kann man nicht sagen, mit naturwissenschaftlichen Methoden können wir sagen, es gibt keinen Gott. Die Naturwissenschaft kann über die Existenz Gottes gar nichts sagen, will sie auch gar nicht. Sie ist irrelevant dafür. Und deshalb ist die Frage, gebt mir einen naturwissenschaftlichen Beweis dafür, dass es Gott gibt, ist absurd. Das funktioniert gar nicht, das kann gar nicht funktionieren. Aber viele Leute verstehen das eben so nicht. Eine andere Sache, die wir berücksichtigen müssten, ist, ganz viele Leute, die sich als Atheisten bezeichnen, die tun das eigentlich eher, weil sie ohne Gott leben wollen. Es ist nicht, dass erstmal die Überlegung ist, gibt es Gott oder nicht, sondern zuerst ist, ich möchte mein Leben vollkommen autonom gestalten und da stört mich jede Autorität, die von außen kommt und mir da irgendwelche Grenzen setzt und diese Grenzen will ich nicht, also leugne ich Gott. Und das ist auch schon der Atheist, den wir seit längerer Zeit haben, nicht erst den ideologischen Atheisten der Neuzeit, nämlich der Mensch, der einfach vollkommen autonom ist. Der Begriff autonom ist ja auch autos, also selbst, und dann nomos, sich, Gesetz, sich selbst das Gesetz sei. Das ist übrigens der Atheist, den wir ja schon im Paradies finden, also ansatzweise. Denn da steht ja von der Schlange, die zu Eva spricht, willst du sein wie Gott? Zu wissen, was gut und böse ist, wobei Wissen meint hier eher zu bestimmen, was gut und böse ist. Und das heißt, der autonome Mensch auch der Gegenwart und meistens auch der säkulare Mensch der Gegenwart will für sich in Anspruch nehmen, ich will selbst bestimmen, was für mich gut ist, auch für den Rest der Welt noch Möglichkeit, aber wenigstens für mich, und ich will keine andere Autorität über mir haben. Faktisch gesehen stimmt das Ganze ja nicht, denn faktisch ist auch der moderne Mensch durch ganz viele Autoritäten beeinflusst, die er als solche aber gar nicht wahrnimmt. Also ich finde das immer wieder spannend, heute Morgen hatten wir auch kurz darüber gesprochen, also nicht hier, sondern beim Frühstück, wie ist das mit den Geboten und Gesetzen? Also da gibt es auch Leute, die kennt ihr vielleicht, die sagen, ich will ja nicht Christ werden, weil Gott verbietet ja alles Mögliche in meinem Leben. Ich darf ja nichts mehr machen. So ist dann die Idee. Und dann gibt es aber in der ganzen Bibel gibt es 613 Geh- und Verbote. 613, können wir sagen, oh, schlimm, ganz schön viel. Und da beschweren sich Leute, ich kann ja nicht Gott nachfolgen, weil es gibt so viele Gebote und Verbote. Was die Leute dabei vergessen ist, da müssten sie sich ziemlich viel mehr aufregen, alleine in Deutschland gibt es staatlicherseits 100.000 Gebote, Verordnungen, Gesetze, nach denen wir uns alle richten müssen. Dann müssten wir sagen, dann müsste ja der Aufschrei dem Staat gegenüber von jedem Atheisten 100-mal so groß sein, als gegenüber den Geboten Gottes. Einfach weil mengenmäßig natürlich der Staat unser Denken und Handeln viel, viel stärker einschränkt und zwar ohne große Legitimität. Also bei Gott könnten wir ja noch sagen, okay, wenn es Gott wirklich gibt, hat er immerhin ein Recht und er hat ja die ganze Welt geschaffen, er ist der Klügste von allen und so weiter, was wir von dem Staat nicht automatisch sagen können, aber der Staat gar keine Probleme damit hat, jedes Jahr zusätzliche Gebote, Verordnungen, was weiß ich, zu erfinden, denen wir uns unterzuordnen haben. Und hier merke ich viel weniger Aufschrei bei Leuten, die sich als Atheisten verstehen, dann würde ich sagen, ja, hey, dann ist euer Argument für mich nicht glaubwürdig. Wenn ihr sagt, ich lehne Gott ab, weil er mein Leben einschränkt, dann müsst ihr sagen, ja, dann müsstest du ganz viele Dinge in deinem Leben ablehnen, weil sie, und das tust du nicht konsequenterweise. Also ist dann eine gewisse Inkonsequenz. Jetzt will ich ja nicht sagen, das muss vollkommen falsch, aber würde ich sagen, wenn du das als Hauptargument nennst, das klingt mir nicht glaubwürdig, weil du in anderen Bereichen deines Lebens dieses Grundargument nicht verwendest, obwohl das dein Leben viel stärker einschränkt. Also, denn wenn ihr jetzt mal durchgeht, unser ganzes Leben ist ja ganz geregelt. Versucht mal in Deutschland ein Haus zu bauen. Also dann wirst du erstmal merken, was es da alles für Regeln gibt. Das ist ja nicht so, du baust das Haus, wie du willst. Alles ist, also in den meisten Teilen Deutschlands, von der Dachschräge über die Farbe der Ziegeln, über die Farbe der Mauern, über den Abstand zur Grenze, über die Art der Fliesen, alles ist dann geregelt. Für alles gibt es ein Gesetz, was man normalerweise nicht kennt, wenn man gerade nicht baut. Und wenn du dann noch ein öffentliches Gebäude baust, dann hast du nochmal Massen an mehr Regeln und so, die du einhalten musst. Und jetzt kann man sagen, es sind alle vernünftig oder nicht vernünftig, darum geht es mir ja gar nicht. Aber es sind Regeln, die dir Sachen vorschreiben. Also was ich jetzt ja sagen will, ist, da ist auch das ein Weg, den Leuten die Augen zu öffnen. Du sagst, du bist Atheist, weil du keine Einschränkung willst oder weil keiner dir was zu sagen hat. In Wirklichkeit ist das ein sehr fragwürdiges Argument. Bei vielen Menschen ist es dann auch so, dass sie Gott eigentlich ablehnen, weil es bequemer ist. Also jetzt nicht nur Regeln an sich, sondern du kannst bequemer sündigen. Es gibt sogar Leute, die haben manchmal, zumindest am Anfang ihres Lebens, dann noch gewisse Gewissensbisse. Und wenn du jetzt denkst noch, es gibt einen Gott, dann hast du noch viel mehr Gewissensbisse. Und dann ist es viel einfacher, du sagst, es gibt ja gar keinen Gott, denn dann gibt es am Ende ja auch gar keine Moral. Und die Moral ist ja die, die mein schlechtes Gewissen macht und die sagt mir, das darf ich jetzt nicht tun. Jetzt wäre das ja durchaus möglich, so zu argumentieren. Es wäre ja auch möglich zu argumentieren, ich will keinen Gott, damit mir keiner Regeln macht. Hier würde ich aber einem Atheisten zu bedenken geben, sofern er bereit ist, überhaupt darüber zu reden. Ihr müsst sehen, die meisten Atheisten sind ja gar nicht bereit, darüber zu reden. Aber dann würde ich dem zu bedenken geben, dann lebst du ziemlich inkonsequent. Denn jetzt lassen wir uns doch mal ein bisschen darüber überlegen, wenn es wirklich keinen Gott gibt. Also wir nehmen die These einmal an, unseres Gesprächspartners, es gibt keinen Gott. Inwiefern wäre es denn dann vernünftig, irgendwelchen Vergnügungen nachzugehen oder irgendwelche Sachen zu machen oder eben nicht? Also nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott Ich könnte jetzt die ganz allgemeine Frage stellen, welchen Sinn hat überhaupt dein Leben? Also geschweige denn, ob du jetzt okay, Länder reist oder viel Party machst oder Drogen konsumierst oder was weiß ich, was du gerne tust. Ja, also dann antworten mal. Was wäre, wenn es keinen Gott gäbe? Wir versetzen uns in die Situation, in der viele Menschen leben. Mein Vorwurf ist jetzt, viele dieser Menschen machen sich gar nicht darüber klar, was die Konsequenzen ihrer eigenen Weltanschauung sind. Sie leben absolut inkonsequent. Sie leben nämlich, als ob es einen Gott gäbe, leugnen ihn aber intellektuell für die Bereiche, die sie jetzt gerade ärgern. Wäre meine These, die ich dann auch versuchen kann zu begründen. Aber erst würde ich von euch gerne ein paar Rückmeldungen haben. Wie sieht das denn aus? Was wäre eine logische Konsequenz von jemandem, der sagt, es gibt keinen Gott für das Alltagsleben? Ich bin keinem Rechenschaft schuldig, ja. Und das ist ja, und Gott, das ist ja auch das, was man sucht. Da hofft man, nur noch ich bin selbst autonom, wo ich ja schon gesagt habe, das stimmt ja gar nicht, weil die Gesellschaft, deine Freunde und dein Freundeskreis, das sind so viele Normen. Die Medien sagen dir ständig, was du sagen musst und welches Thema gerade in ist und wo du dazu ja und dazu nein sagen musst. Da würde ich sagen, hey, das stimmt ja nicht. Aber manche Leute glauben das. Im Ende meinen sie meistens, das, was die Bibel sagt, im Gegensatz zum Zeitgeist, das ärgert mich. Da werde ich, muss ich mich auch outen, dass ich vielleicht jetzt nicht ganz in der Mode bin und das will ich nicht. Ich will gerne mit dem Mainstream schwimmen, zumindest dem Mainstream meiner Peer Group, in der ich mich aufhalte, und dafür stört die Bibel. Das würde sich schon weniger aber eingestehen. Wir müssen aber wissen, dass das häufig im Hintergrund steht. Es ist ja nicht so, dass die Leute generell auch Gottes Regeln einhalten, weil sie zahllose andere Regeln. Meinetwegen, du bist in einer Peer Group und dann weißt du ganz genau, die Jeans müssen von der Marke sein. Und die Brille muss jetzt ein dunkles Gestell sein. Anders geht das nicht, weil das ist heute so. Du musst heute deine Schuhe offen haben oder Sportschuhe tragen, weil das ist auch wieder schlecht. Das heißt, es gibt so viele Sachen, die ja nicht mal gesetzlich festgeschrieben sind, aber in der Peer Group, in der du bist. Also, oder versuch doch mal in der Straße hier in Görlitz, weil du vielleicht Saris aus Indien schön findest, mit einem Sari spazieren zu gehen. Warum tut das keine Frau? Also ich habe hier zumindest noch keine gesehen, Detmold auch nicht. Die tun das nicht, weil sie das alle nicht hübsch finden, sondern tun das, weil sie denken, was werden die Leute denken, jeder schaut auf mich und ach, ganz schlimm. Und dann merkst du, ach, da gibt es ja Massen noch an sozialen Eingrenzungen, die du freiwillig auswählst, wo dich ja keiner zu zwingt. Und du machst es so, nicht aus logischen Gründen oder sonst irgendwie etwas. Also von daher, die Leute sagen eigentlich, Gott soll mich nicht einschränken. In Wirklichkeit meinen sie, ich will um keinen Preis anders sein als diejenigen in meiner Umgebung, die mir Anerkennung geben. Da, wo ich mich dann wohlfühle, wo ich dann in dem Kreis bin, derer da sind. Das ist auch wichtig, dass Leute erstmal ernsthaft erkennen, wo sie sind. Und dann, dass sie in der nächsten Phase auch merken, der Grund, warum ich Gott ablehne, ist eben gar nicht die reine Logik, ist gar nicht der verstandesmäßige Ablehnung Gottes, sondern es sind ganz andere Ursachen und diese Ursachen, die sind das eigentlich gar nicht wert. Aber noch andere Dinge. Wenn es Gott nicht gäbe, was wäre denn da eine konsequente Sache? Ja. Ja, also so Hedonismus nennt man das ja auch, also möglichst viel Genuss und so weiter konsumieren. Manche Leute tun das ja auch. Noch etwas skeptischere Geister würden dann allerdings zurückfragen, ja, warum soll ich das tun? Weil das ist ja eigentlich auch sinnlos. Denn am Ende, du bist tot, deine Atome zerfallen alle im ganzen Universum, nichts bleibt davon übrig. Manchmal kommt das schon vorher, du kriegst einen Hirnschlag und hast plötzlich alles vergessen, was du an Genuss gehabt hast. Stell dir mal vor, du hast dann Hunderttausende ausgegeben für Weltreisen. Ja. Okay.
Gibt, ja. Gibt es nur das Hier und Jetzt.
Ja.
Was bringt dieser Moment mir jetzt?
Ja.
Bringt das mir, dir zuzuhören oder langweilig zu mich? Und wenn du mich langweilst, dann gehe ich wieder.
Mhm.
Es gibt keine Prinzipien mehr.
Ja. Mhm. Genau. Wobei hier wir auch sagen müssten, was dir im Hier und Jetzt Lust gibt, ist ja auch wiederum von außen gesteuert. Was wir daran merken, dass bestimmte Dinge in bestimmten Kulturen als sehr wertvoll gelten, die Leute das deshalb unbedingt machen wollen. Andere Kulturen würden sich an den Kopf fassen, würden sagen, was für ein Blödsinn, das macht man ja gar nicht. Also auch hier bist du ja nicht vollkommen frei. Das heißt, das, was du im Moment als Lust empfindest, jetzt können wir natürlich sagen, das wirkliche reine Lustempfinden, wenn das allerdings konsequent wäre, dann müsste man sagen, am besten lässt du dir eine Gehirnoperation unterziehen, lässt ein paar Elektroden ins Lustzentrum deines Gehirns einpflanzen, dann hast du eine Batterie in der Tasche, drückst dauernd dran und dann hast du dauernd Lustgefühle. Das ist das Billigste, das Konsequenteste und das Langlebigste. Weil alle anderen Formen von Lust kosten viel mehr Geld, geben viel mehr Anstrengungen und sind auch nicht so effektiv und so. Also das wäre das Konsequente. Was aber, soweit ich weiß, kein Mensch tut. Also die Leute, die es vielleicht am konsequentesten noch tun, sind dann die Drogensüchtigen, die sich versuchen, mit Drogen eine reinzuhauen und dann zumindest in dem Moment, wo sie die Drogen haben, sich gut fühlen. Genau, ja.
Einen konsequenten Atheismus und du quatschst mich gerade vor, du langweilst mich jetzt.
Ja, aber so, okay, also jetzt muss ich irgendwie ein Zauberkunststück machen oder einen kleinen Witz reißen oder so. Und ja, gut. Also gut, manche Leute sagen, also ich versuche jetzt ja, du versuchst auszuweichen, weil ich nämlich mit einem Argument gezeigt habe, dass dieses Lustempfinden, dass du da gar nicht konsequent bist. Und jetzt versuchst du hier das Schuld wieder auf mich zu schieben. Das stimmt ja gar nicht, sondern...
Das ist ja typisch, ja. Weil du versuchst mir jetzt irgendeine Batterien anzudrehen, ja, die mein Lustempfinden noch steigern.
So ist es.
Ja, aber nun, das ist eine begrenzte Aufnahmefähigkeit, die du jetzt für dich jetzt erfunden hast. Aber lass mich meine Frieden, das ist, ich bin ein normaler Atheist,
ja,
ich möchte mein Leben so leben, wie ich möchte. Ja, und ja, ob du mich jetzt voll quatschst oder nicht,
ja,
ja, das ist jetzt dein Problem, da kannst du mit irgendjemandem unterhalten, aber mich langweilt das.
Also. Du redest hier an der Sache vorbei. Ich habe dich ja gefragt, inwiefern du dein Leben konsequent, jetzt geht es gar nicht mit Gott oder nicht, sagst, und da sagst du, deine Lust ist, und da sage ich, das stimmt ja gar nicht, denn du achtest gar nicht auf deine Lust, du machst nämlich eine ganze Menge Sachen, die gar nicht deiner Lust entsprechen, würde es du es tun, dann würdest du dein Hirn reizen lassen mit den Lustempfinden.
Ja. Du hast in dem Sinne, wenn ich konsequent das tun würde, wozu ich Lust habe, hätte ich dich erschossen.
Ach so, oh. Dann bin ich ja froh.
Wenn du konsequent Atheist bist, da gebe ich dir
ja
recht.
Ja.
Weil, wenn ich konsequent wäre, wärst du nicht mehr.
Aha.
Du nervst mich dann. Aber, weil ich ja nicht konsequent handle, bedeutet das, dass ich inkonsequent bin, denn dann setze ich ja irgendeine Moral, einen Wert oder etwas Übernatürliches voraus. Ich habe dich nicht getötet.
Nicht absolut. Epikur hat zum Beispiel darauf gesagt, dass wenn man auf die Lust ausgerichtet ist, man eine Lustmaximierung möglichst auf lange Dauer haben muss. Eine Lust, die nur in einem Moment ist. Meinetwegen, du hast eine super tolle Lust für eine Sekunde in deinem Leben. Die meisten Leute, die auf Lust ausgerichtet sind, die leben nicht so, dass sie nur diese eine Sekunde wollen, sondern sie wollen möglichst lange Lust erleben, was aber dann bedeutet, dass du auf bestimmte Lustempfindungen verzichten musst, weil sie eben kurzfristig kaputt machen. Und das heißt, dass mich zu erschießen, würde vielleicht in dem Moment dir Lust bereiten, würde aber einen längeren Gefängnisaufenthalt nach sich ziehen, in dem du viel weniger Lust hättest, sondern viel mehr Leiden hättest. Also deshalb verzichtest du darauf nicht wegen Moral. Du verzichtest darauf, weil du eben längerfristig Lust haben willst und nicht nur in einem kurzen Moment.
Aber du hast recht, jetzt habe ich andere Lust. Ich würde dich langsamer schießen.
Ach so, ja. Aber das würde eine noch längere Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Das wäre dann Körperverletzung, Folter, Tötung, Mordabsicht und so weiter. Also noch längeres Leiden. Und dann ist ja die Frage, ob sich dieses kurzes Leiden, denn selbst wenn ich jetzt ein paar Tage leide und du hinterher 10 Jahre im Gefängnis sitzt, ist dann die Lust immer noch viel geringer. Okay, gut. Also gut, ja, weiter konsequent Atheist hier. Was würde das bedeuten? Weil mein Vorwurf ist, wirklich konsequent, logisch, abstrakt sind die Atheisten fast alle, die ich erlebe, nichts. Und das ist jetzt auch gar nicht böse. Ich will sie nur erstmal dahin bringen. Warum will ich sie dahin bringen? Weil die Atheisten werfen mir vor, als Christ, hey, du bist ja blöd, du kannst gar nicht vernünftig denken, weil alle wissen doch, dass es keinen Gott gibt. Und ich bin Atheist, weil das doch alles logisch ist. Jetzt, und das sage ich, nein, das stimmt ja gar nicht, denn logisch, die Sache ohne Gott, dann, wenn es wirklich Gott nicht gäbe, müsstest du vollkommen anders leben und das tust du so nicht. Bitte.
Also ich habe mir mal vor Jahren darüber Gedanken gemacht, aber in der Verbindung damit, was wäre, wenn es kein Leben nach dem Tode gäbe, kein Gott, und da bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn das so wäre, dann würde ich mich sofort erhängen. Nicht, weil ich schockiert wäre, weil ich mir dann gesagt hatte, was hat das alles für einen Sinn? Was soll ich mich hier im Leben abmühen, wenn ich das alles sofort beenden könnte und würde auch nicht zur Rechenschaft gezogen, keine negativen Nachteile davon.
Ja.
Das wäre einfach zu Ende.
Ja, und wenn wir...
Jung und ohne Familie und
Ja, da hättest du wenig Schaden, würdest du anrichten hier. Ne? Du bist einfach weg und zack aus und irgendwo verbrennt man dich oder sonst was. Und auch bei der Lust, wenn wir dann noch bleiben, ist ja so, die meisten Leute, die nach Lust leben, das tun sie ja nur wenige Tage. Also das tun sie am Wochenende oder am Abend, nicht? Und am Tag, dann laufen ganz andere Sachen und dann müssen sie die Wohnung putzen und Geld verdienen und was weiß ich alles machen. Und das ist ja auch alles nicht so optimal. Und dann bist du bei einer Party und dann öden dich die Leute noch an oder dir wird übel von einem Getränk oder sonst was, hast du auch nicht nur reine Lust. Aber dann könnte man sagen, warum das Ganze? Weil überwiegend in der Lust Schmerzbilanz überwiegt bei den meisten Menschen auf Dauer der Schmerz, also es wäre besser, dann nicht das eine zu ertragen und das andere zu haben. Am Ende bringt es ja sowieso nichts, also dann gleich Schluss. Ja. So ähnlich argumentieren eben auch konsequente Atheisten wie der Friedrich Nietzsche. Der Friedrich Nietzsche ist ja einer Anfang des 20. Jahrhunderts, ist er gestorben, also gerade 1900. Und da sind dann viele, die ihn ja gerne zitieren, als weil er so heroische Worte gesagt hat, wir töten Gott, nicht? Also seine Parabel vom tollen Menschen, wir haben Gott getötet und es gibt keinen Gott und also etwas, gerne zitiert. Und gerade das ist auch seine Stärke, also er kann starke Worte sagen, allerdings wenig Beweise. Da müssen wir auch vielleicht sagen, lieber Friedrich Nietzsche, man zitiert dich zwar heute als Philosophen, aber er war nie Philosoph, er war Philologe. Ich weiß, meine Gut, war auch nicht so gut drin, aber er war gut darin, gute, starke Worte auszudrücken. Allerdings, da war er konsequent, und das haben auch viele überzeugte Atheisten dann nachher gesagt, dann hat er nämlich gesagt, wenn wir Gott getötet haben, es gibt keinen Gott mehr, dann beschreibt er das so, dann tut sich vor uns das Nichts auf. Also es gibt nichts mehr, was uns hält, nichts mehr, was uns Sinn und Ziel gibt, und dann sagt er, ja, und das ist so schrecklich, dann sagt er, nee, also dann leben wir erstmal noch so, als ob es einen Gott gäbe, auch wenn wir wissen, dass es keinen gibt. Und deshalb haben viele ihn als konsequenten Atheisten bezeichnet, weil er sagt, ja, wenn das wirklich so ist, der konsequente Atheist ist nicht fröhlich, weil er merkt, eigentlich ist alles, worauf er aufbaut, alle Maßstäbe, auch die Welt, in der er lebt. Es geht ja nicht nur um meine Maßstäbe, wozu ich Spaß habe, sondern die ganze Welt, alles, was wir an Demokratie machen, alles ist willkürlich, alles ist über Bord zu werfen, Liebe ist über Bord zu werfen, Liebe in solchen gibt es nicht, da müsste man höchstens biologistisch sagen, also dann gibt es halt irgendeinen Trieb, der zur Vervielfältigung dient, aber das ist auch wieder sinnlos, weil am Ende wird ja auch keiner übrig bleiben und so. Also alles ist total, absolut sinnlos, die Gesellschaft, mein eigenes Leben, da kann man ja nur depressiv werden. Nietzsche hatte dann auch gesagt, ja, der einzig vernünftige Christ, den er kennen würde, das sei dann Kierkegaard, dänischer Philosoph, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der hatte dann eben auch genau zur selben Entscheidung gekommen. Er meinte dann allerdings auch, es gäbe keinen wirklich vernünftigen Grund für Gott, aber existenzialistisch müsse man sich entscheiden, und zwar für entweder oder. Das hat auch ein Buch geschrieben mit demselben Titel. Und er sagte, entweder entscheide ich mich dafür, es gibt Gott, oder ich entscheide mich dagegen. Das ist eine Frage der Entscheidung, nicht nur des rein logischen Denkens. Dann muss ich aber auch mit der Konsequenz leben. Und diese Konsequenz ist einschneiden, wenn man konsequent bleibt. Und das wollte er ja als Philosoph. Und ja, aber das tun die wenigsten Leute. Also das heißt, hier wäre meine Anfrage an jemanden, der Atheist ist oder meint einer zu sein, du kokettierst eigentlich nur damit, du bist dir gar nicht bewusst geworden, was es bedeutet, wenn es keinen Gott gibt für dein Leben oder für das Leben der anderen. Das setzt natürlich alles eine gewisse intellektuelle Bereitschaft voraus, die die meisten Leute, die Atheisten, gar nicht haben. Die würden lange vorher sagen, lass mich in Ruhe, das ist halt egal. Aber dann leben sie nach Maßstäben, die eigentlich unvernünftig sind. Sie erleben auch nicht immer nur Lust in ihrem Leben. Die Lust oder was, wofür sie für Lust halten, wird ihnen auch noch von außen diktiert, was ihnen jetzt Spaß machen muss oder nicht. Losgelöst oder manchmal im Abstand von 20 Jahren schütteln sie selbst den Kopf darüber, warum habe ich denn das so gemacht, das war, fand ich lustig, aber eigentlich fand ich es nur lustig, weil die Freunde es lustig fanden und wirklich halt nicht und so weiter und so weiter. Also hier ist eine relativ mangelnde Logik, würde ich sagen, dahinter. Eigentlich stecken dahinter andere Motive. Und manchmal kann es helfen, diese Motive zu sehen, sich darüber klar zu werden, um dann mit denen weiterzuarbeiten. Also das heißt, nicht die eigentlichen Motive zu, also zum Beispiel die Motive, ich möchte gerne von der ganzen Gruppe, in der ich bin, anerkannt werden. Und dann muss ich doch eher mit den Motiven arbeiten, versuchen damit zurechtzukommen und die zu lösen, statt das jetzt auf Gott abzuschieben oder nicht Gott abzuschieben, was da am Ende gar keine Rolle spielt. Ja, okay.
Ja. Die Schwierigkeit ist es ja eigentlich eher das, was du jetzt gesagt hast. Ich würde gar nicht Atheismus nennen, sondern tatsächlich eher die Schwierigkeit ist, dass Gott keine Rolle spielt.
Ja.
Und wo ich sage, ich glaube Atheist, also wenn ich jetzt so in mein Umfeld dran denke, die mir begegnen und wo ich einfach weiß, also die würden von sich sagen, sie sind Atheisten, aber die entsprechen tatsächlich überhaupt nicht der Definition von Atheismus, weil trotz alledem ja an irgendetwas geglaubt wird oder so, ne? Also jetzt meinetwegen eine größere Spiritualität oder Macht oder sowas. Für mich ist tatsächlich aber die Frage, wie gehe ich denn damit um, dieses Gott spielt keine Rolle. Und was sind denn da einfach Punkte, die man anbringen kann, beziehungsweise auch zum Denken anregen kann und zu sagen, doch, Gott spielt eine Rolle, weil das so und so, oder weil, also ohne, dass ich jetzt schon mal die Heilsgeschichte erzähle, also, yep, oder so, weißt du, sondern überhaupt darüber anfange zu sagen, doch, überleg mal, schau mal, warum spielt vielleicht Gott doch eine Rolle, oder der Glauben eine Rolle.
Yep. Ich habe auch den Eindruck, dass das in der Praxis das Wichtigere noch ist. Das andere müssen wir für uns durchdenken, damit wir uns nicht so schnell einschüchtern lassen, weil sonst kommt einer mit atheistischer Methode und sofort sind wir wie gelähmt und wir wissen gar nicht mehr, was wir zu sagen haben. Deshalb, wir müssen da Berührungsängste verlieren, wir müssen auch Angst vor Argumenten verlieren, vor denen wir gleich eingeschüchtert sind, weil manchmal kommen solche Argumente, derjenige ist gar nicht davon überzeugt, aber da kommt so ein Argument, ja, ich glaube nur, was ich sehe. Und schon denkt sich der Christ, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, da muss man wissen, was man denn dann sagen kann, ohne gleich riesige Philosophie auszupacken. Auf der anderen Seite, was aber noch viel wichtiger ist, ist eben der Punkt, dass was wir eigentlich überwinden müssen, ist gar nicht der tief eingewurzelte Atheismus, denn der ist gar nicht so tief eingewurzelt. Das ist im Grunde genommen eben bloß ein Säkularismus. Das heißt, ich lebe doch ganz bequem, wie ich jetzt lebe, warum willst du mich denn da durcheinander bringen? Das ist eher das. Also gar nicht viel überlegt und dann nervt einfach alles, was mich in Frage stellt, alles, wo ich irgendwas ändern müsste, das ist dann eher das. Also so ein Traditionalismus, im Grunde genommen genau dasselbe, was in meinetwegen stark katholischen Ländern ist. Ich bin doch Katholik, lass mich doch in Ruhe. Ich will Katholik bleiben, der glaubt zwar theoretisch an Gott, weil er so beigebracht worden ist, spielt in seinem Leben aber auch eine untergeordnete Rolle, er möchte aber keine Veränderung, es soll so bleiben. Und das ist, glaube ich, die stärkste Herausforderung, Leute dazu zu bringen, zu sehen, es wäre notwendig, an dieser Situation, in der du dich jetzt scheinbar wohlfühlst, egal woher sie kommt, da Veränderungen vorzunehmen. Dafür müssen wir Menschen aber eben erstmal, also manchmal müssen wir Menschen dazu bringen, dass sie erkennen, die Überzeugung, die ich habe, die ist eben gar nicht logisch und verständlich und die muss auch nicht alle so sein und du hast selbst auch gar nicht so darüber nachgedacht. Ist natürlich erstmal eine Demütigung, weil die Menschen ja gerne, sie wollen ja selbstständig sein, sie wollen ja eine gute Begründung haben, haben sie häufig aber eben nicht. Und ihnen das zu sagen, kann bei manchen notwendig sein, kann bei manchen aber auch so sein, dass sie erstmal das Gespräch beenden, weil sie sagen, bist du aber ein böser Mensch, dass du mir das so vorwirfst. Aber manchmal musst du es ihnen so vorwerfen, weil das eben genau der Punkt ist. Und wenn du es nicht nennst, dann kann alle Argumentationen ins Leere laufen. Also manchmal spielt das eben eine Rolle. Das, was wir eben aber häufiger brauchen, ist, dass wir in kleinen Gesprächen zwischendurch, ohne große philosophische Diskussion, Gott ins Spiel bringen auf eine Art und Weise, die der andere nachvollziehen kann. Und das heißt, jetzt ist das nicht direkt der Kampf gegen den Atheismus, sondern eher in einer säkularen Welt Gott wieder aufscheinen zu lassen. Und das kann auf verschiedenen Ebenen laufen und das können wir auch einmal sammeln. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder in unserem Leben Chancen dafür gibt und Menschen auch. Wir müssen sie nur rechtzeitig erkennen und dann mutig nutzen. Also zum Beispiel würde ich sagen, hervorragend ist das doch eine totale Vorlage Gottes mit der ganzen Corona-Geschichte. Weil da sind viele Leute, die sind vollkommen säkularisiert, aber manche sind zum Beispiel in Panik vor Corona. Und hier wäre doch eine Sache, oh, siehst du, da ist jetzt irgendein Corona, magst du Angst haben, zu Recht oder nicht, wollen wir auch gar nicht diskutieren, aber ich habe jetzt Gott, der mir innere Ruhe gibt, weil ich weiß, dass egal, was da ringsherum passiert, mein Leben in der Hand Gottes ist. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die leiden auch psychisch unter Corona. Also die haben wirklich Depressionen davon, weil sie jetzt denken, erstmal die ganze Welt geht unter und nie wieder werde ich in Urlaub fahren können und wer weiß, ich stecke mich an und sterbe daran oder sonst irgendwie etwas. Was ja erzeugt ist auch dadurch, dass egal in welcher Zeitung du liest, du jeden Tag genau liest, wie viele Neuinfektionen es gibt und dass das ganz, ganz fürchterlich ist. Eben auch da wieder immer staunt es mich, ist ja heute Abend auch noch ein Thema. Wisst ihr, wie viele Menschen jedes Jahr in Deutschland sterben? Das kann man ja statistisch relativ klar feststellen. Ne? Eine Ahnung? Jedes Jahr sterben in Deutschland, ich meine, könnt ihr auch ganz durch Nachdenken rausbekommen, etwa 1 Million Menschen. Bitte? 1 Million. Ja, 1 Million. Die Gläubigen sind aber nur 1%. Also jetzt die Esoteriker oder so. Genau. Und das andere sind dann halt alle anderen noch. 1 Million, knapp, also 900 so und so viel Tausend, also knapp 1 Million sind das. Muss ja auch so sein. Wir sind ja 82 Millionen Bürger in Deutschland. Und wenn alle durchaus 80 Jahre alt werden, weil weißt du ja, alle 80 Jahre muss ich das dann erneuern. Nicht? Also, aber es ist tatsächlich statistisch auch so, also 1 Million. Jetzt, wenn du dann hochrechnest, wie viel an Corona oder sonst was gestorben sind, dann würden ja manche direkt eine Krise bekommen, was sie denken, so wenig? irgendwie, das geht ja gar nicht. Ich dachte, das ist jetzt das große Problem und so. Und dann merkst du, oh, das läuft ja ganz anders. Aber egal, die Leute empfinden, sie haben eine wahnsinnig hohe Angst davor. Das wird ihnen auch sehr stark vermittelt, egal ob gerecht oder nicht. Das ist, glaube ich, auch gar nicht unser Auftrag, da jetzt viel zu sagen. Aber es wäre doch eine hervorragende Möglichkeit, da zu demonstrieren, wir sind von dieser Lähmung, dieser Angst, dieser Panik nicht betroffen. Wenn es ehrlich so ist. Wir sollen ja keine Gehirnwäsche oder so machen. Und das könnte für manche Leute, die da eben in Angst sind, könnte attraktiv sein, weil sie plötzlich merken, oh, da ist etwas, was mir hilft, mit der Angst, die ich empfinde, besser umzugehen. Also weil auch ein säkularer Mensch, für den ist nicht so sehr die Frage, gibt es Gott oder nicht, sondern häufig kommt er eher auf Gott über die Nutzwirkung. Das heißt, was es jetzt für mich bringt, wo es für mich einen Vorteil bringt oder so, und dass wir solche Sachen damit einfließen lassen können. Natürlich müssen wir immer aufpassen, dann deutlich zu machen, hey, Gott ist jetzt nicht nur dafür da, dass du dich besser fühlst, sondern Gott ist auch eine losgelöste Instanz, aber das wäre so ein Ansatzpunkt zum Beispiel. Oder du hast manchmal mit alten Menschen zu tun. Also ich staune ja. Neulich hatte ich mit einem alten Menschen zu tun, also Mann und Frau. Der Mann schon bettlägerig und im Rollstuhl und so und eigentlich vor den Pforten des Todes und aber null Interesse an Jenseits und was danach kommt. Wo ich dachte, oh, das finde ich immerhin sehr erstaunlich. Oder ich würde sagen, eben total vernagelt oder sowas, nicht? Und ja, aber eigentlich sollte man sich jetzt Gedanken machen. Denn wenn der Tod kommt, sollte man sich ernst, aber eben, das hat er nie getan, hat er auch da nicht getan, ist jetzt gestorben vor ein paar Wochen. Der Mann, finde ich traurig, aber das ist die eine Phase. Andere Menschen gibt es, mit zunehmendem Alter ist der Tod da. Und du merkst es schon da, dass für sie der Tod ein Thema ist, indem sie den Tod immer verdrängen. Denn dann merkst du, das ist was, was sie ganz stark trifft. Da wollen sie nicht drüber nachdenken. Sie wollen weder über Testament noch über Tod oder Beerdigung. Sie gehen auf keine Beerdigung mehr. Und dann merkst du, oh, hier ist eine ganz heikle Sache. Und hier wäre es vielleicht gerade unsere Auferstehungshoffnung, unsere Hoffnung über den Tod hinaus. Das heißt nicht, dass sie es aufnehmen. Aber zumindest merken sie da, sie haben ein Problem mit einer Sache, mit der sie nicht fertig werden. Sie versuchen das zu verdrängen. Wir haben eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Und vielleicht ist diese Möglichkeit ja eine Option. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Für die Leute selber ist das nicht, jedenfalls sagen sie es so, nicht schlimm. Dann bin ich einfach weg.
Ja, eben bei manchen Leuten ist das so. Hier würde ich dann sagen, wahrscheinlich, du denkst jetzt nicht konsequent genug, denkst auch nicht an alle Optionen, die es da sonst noch gibt. Oder ich würde jetzt einen Gesprächspartner, wenn er intellektuell dazu bereit ist, ihn zu fragen, woher weißt du, dass es so ist? Also, weil viele Leute, die wiederholen das hier nur einfach, weil sie es von anderen so gehört haben. Ihre Freunde sagen das so, ich bin dann einfach weg. Dann würde ich denken, ja, was spricht denn dafür, dass du weg bist? Hast du irgendeinen Beleg dafür, dass du weg bist? Dann sagt er, ich bin ja gestorben. Ja gut, dann wäre jetzt meine Antwort darauf, ja, gestorben ist dein Körper. Wo ist denn dein Ich, deine Seele? Denn dein Körper ist eine Minute nach dem Tod substanziell noch genau dasselbe wie eine Minute vor dem Tod. Aber irgendwo ist doch ein Unterschied. Irgendwas ist da doch weg. Ja, und was ist weg? Ja, eben eigentlich wäre doch naheliegend ja die Seele. Das heißt, wo ist die? Was passiert mit der? Also das heißt, wir könnten ja schon Fragen stellen, die relevant sind. Also die jetzt nicht jemand gleich religiös werden muss, aber wo man sagen muss, das ist doch eine relevante Frage. Also Leute nicht nur dabei stehen lassen. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die wollen das gar nicht. Dann müssen wir auf einen anderen Weg versuchen. Wir müssen sie ja Leute nicht zwingen dazu. Aber manche Leute vielleicht, wenn du sie fragst, antworten dir im Moment nicht, nehmen diese Frage aber nach Hause, weil sie merken, irgendwie so richtig sicher bin ich mir da doch eigentlich nicht und so richtig gute Gründe habe ich auch nicht. Weil wie gesagt, die Leute, die sagen, danach ist alles aus, ich habe bisher selten jemanden erlebt, der mir wirklich gute Gründe dafür nennen konnte. Sondern meistens kommt dann am Ende raus, ja, es ist doch nicht bewiesen. Aha, weil es jetzt nicht bewiesen ist, dass danach er weitergeht, also muss dann am Ende aus sein. Das ist aber ein schlechtes Argument. Oder ja eben, weil, das habe ich schon immer so gedacht oder so. Oder lass mir doch meine Freiheit. Und da würde ich auch sagen, ja, ich lasse dir ja deine Freiheit, aber gerade weil ich dich so sehr mag, möchte ich ja, dass du dich auch mal mit anderen Sachen auseinandersetzt. Denn wir sind doch vom lebenslangen Leben. Das ist ja so ein Stichwort, was heute auch weit verbreitet ist, nicht? Lebenslanges Leben. Also wir sollen doch nicht immer nur lebenslang lernen, wir sollen doch nicht immer hier nur an die Grenzen stoßen, sondern wir sollen nicht immer so sagen, das war immer so vor 100 Jahren, also heute auch noch, sondern offen sein für Neues. Also hier, dann sei doch mal offen für Neues, könnte es nicht doch sein. Ich meine, ich könnte jetzt ja sogar rein instrumental da so noch auf die Nahtodeserlebnisse eingehen, wobei ich das nur ungern tun würde, weil ich die nicht für relevant halte, aber manche Leute halten sie für relevant. Nicht? Also, ihr kennt ja die Leute, die ein paar Minuten Herzstillstand hatten und dann sagen, was sie da erlebt haben. Ich glaube nicht wirklich, dass sie im Jenseits waren, aber manche Leute finden das überzeugend. Und ich meine, so würde ich das auch vorstellen, weil ich weiß ja nicht, was mein Gesprächspartner überzeugend findet. Wenn er das überzeugend findet, dann würde ich sagen, ja, was machst du mit denen, die da meinen, sie waren schon da im Jenseits und dann zurückgekommen sind? Also gut, also zum Beispiel so etwas. Also es gibt ja schon ein paar Indizien für solche Sachen. Nicht? Oder ich könnte hier ja auf die Auferstehung Jesu zu sprechen kommen und sagen, ja, hey, Jesus war tot, nach 3 Tagen auferstanden. Ist natürlich klar. Mein Gesprächspartner würde sagen, hey, glaube ich ja alles gar nicht. Aber dann wäre es ja super. Dann wären wir schon in einem religiösen Gespräch, was ja für den anderen ganz neu wäre. Denn jetzt würde er sich schon auf diese Argumentation einlassen, gibt es gar nicht. Und ich kann jetzt toll zitieren, was eben dafür spricht, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden war. Und da gibt es ja ein paar Argumente, die ich anführen kann. Also. Ja, genau, deshalb sage ich ja. Wenn es soweit kommt, haben wir eigentlich ja schon Erfolg. Der andere bekehrt sich zwar jetzt nicht sofort, aber er ist schon dabei, sich auf eine Argumentation einzulassen. Aber das Argument zu nennen, das können wir doch in jedem Fall. Das Argument zu nennen, da gab es doch Leute, die waren tot und sind zurückgekommen. Was sagst du denn dazu? Der denkt an Nahtoderlebnisse, ich denke dann jetzt vielleicht auch an Jesus.
Also genau, das ist in Bekannten, die haben überhaupt keine Angst davor, sind keine Christen, sagen, ja, danach ist doch alles schön, ich habe jetzt bei YouTube einen Film gesehen über Nahtoderfahrungen und jetzt habe ich keine Angst mehr vom Tod.
Ja.
Und somit ist gar keine Notwendigkeit mehr da, sich mit dem Evangelium auseinandersetzen zu müssen.
Ja, da haben wir wieder ein anderes Problem. Jetzt habe ich das zuerst eingesetzt, für den ich gesagt habe, danach kommt nichts. Da habe ich gesagt, okay, da gibt es jetzt Argumente, doch danach kommt schon etwas. Jetzt gibt es manche, die diese YouTube-Videos sehen, die dann sagen, ja, es kommt etwas nachher, aber das ist dann positiv und gut. Das sind durchschnittlich seltener wirkliche Atheisten, das sind eher Leute, die für Religion interessiert sind, meistens esoterisch ausgerichtet, die das toll finden, die solche Videos überhaupt anschauen. Der normale Atheist schaut solche Videos selten an. Da muss ich anders argumentieren. Dann müsste ich sagen, ja, was machst du denn mit den Erlebnissen, die nach dem Tod Höllenvisionen gehabt haben? Das gibt es nämlich. Doch, die sind auch dokumentiert, ja. Nur die sind haben weniger Klicks. Nur die haben viel weniger Klicks im Internet. Oh, ne? Ja, genau. Ja. Also weil dann gehe ich erstmal darauf ein und sage, ja, okay, es gibt Leute, die erleben was Glückliches, aber es gibt auch Leute, die erleben was Fürchterliches nachher und berichten dann da.
Dass sie also grundsätzlich einfach Angst haben davor, vorm Tod, und dann guckt man sich natürlich das Positive, nicht das Negative.
Genau, richtig. Aber das ist ja zumindest nicht, es gibt ja Leute, die sagen, okay, dieses Video ist für mich ein Hinweis darauf, es gibt was Positives, ich freue mich darauf. Also gebe ich ihm zusätzliche Fakten, ohne ihn gleich zu erschüttern, und sage, ja, okay, genau, ich bin auch deiner Überzeugung, aber jetzt ist das Problem, manche, nachdem sie gestorben sind, haben Höllenvisionen.
Und
jetzt... Ja. Genau, dem... Ja, genau, der These kann ich nachgehen, die gibt es ja auch. Und dann stelle ich fest, die Höllenvisionen haben auch gute Menschen, moralisch gute Menschen und so weiter.
Das, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, das behauptest du jetzt, hast du das schon mal...
Recherchiert, genau, habe ich. Nein, habe ich, weil eben diese Leute, die zurückgekommen sind, die auch davon berichten, große Angst dann haben, da können wir aus ihrem Leben recherchieren. Sie erzählen selbst aus ihrem Leben. Und du merkst, diese Leute waren nicht nur Massenmörder, Gefängnisaufenthalt, sondern das waren Leute, denen es, die sehr gut moralisch der Gesellschaft geholfen haben. Umgekehrt hast du manche Leute, die saßen im Gefängnis, die waren böse Menschen und haben hinterher eine Himmelsvision. Das heißt, da können wir allein an den Aussagen der Leute selbst, nicht meine Behauptung, der Aussage der Leute selbst feststellen, dass es scheinbar keinen direkt erkennbaren Zusammenhang gibt zwischen der anerkannten positiven Lebensweise und dem, was sie hinterher erleben. Und damit hätte ich zumindest die Leute ein bisschen verunsichert, wenn sie darauf eingehen, nämlich dass sie merken, oh, so ganz sicher ist das ja vielleicht doch nicht, was dann für mich aber wieder die perfekte Plattform wäre, ja eben, wonach können wir denn jetzt Einfluss nehmen, wie das im Jenseits ist, ob wir da in der positiven Seite oder der negativen rauskommen. Also es gibt auch noch ganz skurrile Sachen, gerade bei den Nahtodeserlebnissen. Es gibt nämlich interessante, auch ethnologische Beobachtungen. Beispielsweise auffällig viele Inder, was ich ganz lustig finde, ist, wenn die ins Jenseits kommen, treffen sie dort einen Steuerbeamten. Ja, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, aha, wahrscheinlich das mit dem Unterbewussten zusammen. Vermutlich sind die Steuerbeamten in Indien noch viel penetranter als in anderen Teilen der Welt und deshalb sehen die Leute das so. Also solche Sachen. Deshalb, ich halte die Nahtodeserlebnisse auch nicht für ganz zuverlässig, was das Jenseits angeht. Nur, wenn Leute das schon zitieren, dann kann ich ja zumindest versuchen, auf der Ebene noch ein Stückchen weiterzukommen. Darum geht es mir ja. Und wenn wir noch ein Stückchen weiterkommen, irgendwann werde ich natürlich dazu kommen, dass ich dann den einzigen als zuverlässig halte, der wirklich im Jenseits war, auch schon bevor er gelebt hat, der genau weiß, wie es da läuft, nämlich Jesus, und dass der mir sagen kann, wie ich am besten eben auf der positiven statt auf der negativen Seite komme. Aber dafür wäre ja der nächste Schritt erst möglich, dass ich die Leute, und das kann ich ja tun, weil es wirklich solche Berichte gibt, es gibt sogar ganze Bücher davon, die auch diese negativen Berichte benennen, und es gibt dann verschiedene Erklärungen, wieso könnten die so sein, kann man jetzt lange diskutieren, aber die gibt es. Und sie sind nicht festgemacht an, dass die Leute böse waren, sondern es ist genauso der Durchschnitt der Gesellschaft wie beim anderen auch. Manche Materialisten versuchen das dann darauf zu deuten, dass es an der Art und Weise des Sterbens liegt. Aber das ist dann wieder eine andere These. Aber grundsätzlich, jemand, der dafür offen ist, würde ich sagen, diese These nennen. Natürlich vorher mir gleich ein paar Sachen raussuchen, kann man machen im Internet oder in Büchern. Es gibt auch ganze Bücher, die das mit erklären.
Ja. Tod, yep. Weil danach ist alles in so einem Zustand,
wo wir ja, genau, hier der Tunnel, der lange Tunnel und das Licht am Ende und das Glück und die Liebe und so.
Ja,
ja. Genau. Aber genau deshalb sprechen wir jetzt darüber. Ja. So sagen, jetzt hast du ein Argument und wenn du das nächste Mal eintriffst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dann weißt du, was du sagen könntest. Genau. Und deshalb müssen wir sagen, unser Gesprächsrepertoire wächst ständig. Ständig sammeln wir Daten neu, Fakten neu, können die noch versuchen, ein bisschen zu festigen, zu überlegen. Und das nächste Mal, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, können wir es anwenden. Und dieses Argument, was du nennst, ist gerade bei Leuten, die eine gewisse Spiritualität haben, durchaus häufiger anzutreffen. Weil es eben ja Massen an Büchern gab, auch der Nahtodeserlebnisse oder eben Videofilme oder so. Das heißt, bei ganz ausgefallenen Argumenten, da stehen wir manchmal auf dem Schlauch, da kommen wir dann nicht weiter. Aber bei Argumenten, die immer wieder kommen, wie dieses zum Beispiel, da können wir uns darauf vorbereiten, zumindest jetzt das. Und dann merken wir, okay, dann kommt irgendwann mal ein anderes Argument, dann müssen wir wieder darüber nachdenken und nach einer Antwort suchen. Deshalb, ich würde euch auch auffordern, wenn ihr mit Leuten sprecht, dann entweder notiert euch im Kopf oder auf Papier auch mal die Argumente und dann nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken. Entweder, wenn ihr die Person wieder trefft, dann könnt ihr sagen, ja, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, wie es so und so. Was ihr immerhin den anderen auch würdigt. Das heißt, ich nehme ihn wirklich ernst, deine Probleme sind meine Probleme, ich denke darüber nach. Im Grunde genommen signalisiert das, mir liegt das am Herzen, was ja erstmal positiv ist. Darüber hinaus könnt ihr dann vorbereitet sein, euer Repertoire der Argumentation immer mehr ausweiten für zukünftige Gespräche. Und wenn wir damit rechnen, dass wir hoffentlich noch 10, 20 Jahre leben oder je nachdem noch länger mancher oder eben auch nicht, dann können wir davon ausgehen, dass wir diese Argumente dann irgendwann nochmal anbringen können. Wir müssen uns ganz klar sein, diese Argumente werden nicht dazu führen, dass Leute plötzlich Christen werden, sondern das, was wir hier machen, ist lediglich eine Art Vorevangelisation. Wir räumen mögliche Hindernisse weg, von denen die Leute meinen, dass sie hindern, Christen zu werden. Vielleicht ist das gar nicht der Fall. Meine These wäre, was die Bibel ja auch sagt, die meisten Leute lehnen Gott ab, nicht aus vernünftigen Gründen, sondern weil sie es nicht wollen. Gott ärgert sie, Gott steht ihrem eigenen Ich im Wege oder so, das ist der Grund. Nur die Leute wollen sich das nicht eingestehen, also müssen wir ihnen helfen, durch solche Argumentationen genau zu sehen, da ist eigentlich der Hund begraben. Das sind nicht die Argumente, das sind auch nicht die Nahtoderlebnisse, sondern eigentlich, du willst nicht, du willst keine andere Autorität in deinem Leben haben, schon gar nicht die Gottes. Nur wenn wir das direkt sagen, würde jeder Leute sagen, nein, das stimmt doch nicht, ich mache das doch, weil da die Philosophen oder weil doch alle wissen oder weil die Naturwissenschaft. Und da müssen wir Leute helfen, das stimmt so nicht, es gibt plausible Antworten. Und da eben solche Antworten suchen oder wenn du jetzt weißt, du triffst solche Leute und so, dann könnte man ja auch vorher nochmal nachsuchen. Also ich müsste jetzt zu Hause sehen, ich habe auch ein Buch darüber, wo eben einer, der Nahtoderlebnisse erforscht hat, speziell diese gesammelt hat und die dann analysiert. Und da würde ich jemanden darauf hinweisen, wenn ich jetzt im Gespräch wäre. Sagen, wie ist das damit? Und das würde neu das Gespräch eröffnen, nämlich dass man doch nicht ganz so sicher und zufrieden in den Tod reingehen kann, weil ich ja nicht hundertprozentig sicher bin, wo ich dann hinterher lande. Jetzt gibt's, ja.
Und dann kommt das immer das Argument der Angstmacher.
Ja. Ja, und hier würde ich auch sagen, ja klar, Angst ist auch eine sehr wertvolle Sache. Angst ist uns von der Evolution sogar angeboren, nicht? Weil Angst ist notwendig, denn sie hilft uns, bestimmte Gefahren rechtzeitig zu erkennen und denen zu entkommen. Hätten wir zum Beispiel, warum ist dem Mensch eine Angst vor Höhe angeboren? Ja, eben, weil der Mensch genau weiß, wenn er abstürzt, schon aus 2-3 Metern, kann er sich schwerstens verletzen, also muss er da eine Angst haben, hat jedes Kind schon. Selbst, ihr kennt diese Versuche, Kinder krabbeln über so eine Fensterscheibe, also ein festes Glas, wo unten eine Tiefe drunter ist. Gehen sie nicht, haben sie Angst davor. Diese Angst ist gut. Also das heißt, oder dass du Angst vor einem Löwen hast. Ja gut, es gibt Leute, die übertreiben es auch. Ne? Aber das heißt, viele solche Ängste oder die Angst vor einem Löwen. Da hast du einen brüllenden Löwen irgendwie in die Wüste. Du bist da irgendwie aus einer Safari. Fast alle Menschen haben Angst und das ist gut. Weil nämlich, jetzt könntest du auch sagen, ich habe gar keine Angst. Ich gehe zum Löwen hin und sage, Karies, alles in Ordnung. Und zack, 2 Minuten später bist du tot. Ja, und dann wird man sagen, hey, diese Angst ist ja gut. Denn diese Angst hindert uns daran, irgendeine Gefahr einzugehen, die wir nicht bewältigen können. Also sie schützt uns. Also das heißt, viele Ängste, die wir haben, wir müssen jetzt überprüfen, ist es eine gerechtfertigte Angst oder eine nicht gerechtfertigte. Manche Ängste werden uns eingeimpft, um zu manipulieren. Andere Ängste sind sehr gut, weil sie uns auf Probleme aufmerksam machen, die wir sonst gerne verdrängen. Also deshalb würde ich sagen, Angst ist nicht generell schlecht, sondern wir müssen darauf anstrengen, ist diese Angst berechtigt oder nicht, wäre dann mein Argument darauf. Also deshalb, wir müssen das ja durchaus ernst nehmen, dieses Argument. Und klar, Ängste werden auch missbraucht, vollkommen auch klar. Aber es gibt eben durchaus auch Ängste, die uns mobilisieren, die uns weiterhelfen oder so. Vielfach haben Ängste dazu geführt, dass Leute große Leistungen vollbracht haben, um eben Dinge, vor denen sie Angst gehabt haben, zu bewältigen. Manche Leute haben Angst vor Krankheiten gehabt, weil was weiß ich, ihre Geschwister als Kind an den Krankheiten gestorben sind, haben deshalb medizinische Sachen da entwickelt, um dann Leuten zu helfen oder so. Ängste können Kräfte freisetzen für mich, für andere, können dafür sorgen, dass ich mich vor Gefahr Gefahren fernhalte oder dass ich mich besser darauf vorbereite, dass ich meinen Gegner, gegen den ich kämpfe, ernst nehme. Meinetwegen, du bist Soldat, du siehst da einen anderen Soldaten, gegen den du kämpfen sollst. Jetzt hast du Angst, die kann dich dazu führen, dass du ordentlich aufpasst. Sonst bist du vielleicht leichtfertig und zack, ehe du dich versiehst, bist du erschossen. Das muss das richtige Maß von Angst sein. Wenn es jetzt nur noch Angst ist, die uns lähmt, ja, dann hilft das auch nicht. Aber Angst, die uns sieht, eine Gefahr zu sehen, Strategien zu entwickeln, der Ursprung der Angst zu begegnen, dann ist Angst durchaus hilfreich. Würde ich jetzt antworten. Und ich meine, dass es durchaus vernünftig nachvollziehbar ist. Und wie gesagt, ich könnte jetzt einige Beispiele noch erzählen, wo Angst uns hilft im Leben, wo fehlende Angst eher eine Sache von Problemen ist, aufwirft, weil wir gerechtfertigte Gefahren vernachlässigen. Und das, was die Leute eigentlich meinen, du nervst mich jetzt, im Grunde genommen meinen sie ja damit, hier habe ich aber keine Antworten, jetzt löst du bei mir eine Angst aus, wo ich selbst nicht weiterkomme, mit meiner bisherigen Weltanschauung. Und genau das ist ja der Punkt, den ich auslösen will. Ich will ihnen ja zeigen, dass sie mit ihrer bisherigen Weltanschauung da nicht weiterkommen, weil ihre bisherige Weltanschauung eben unzureichend ist, eingeschränkt ist, vieles ausblendet. Und dass sie das beunruhigt, ja, das ist ja genau meine Absicht. Jesus hat das auch, ganz offen. Jesus hat die Leute ganz offen beunruhigt. Johannes der Täufer ja sogar noch viel mehr. Nicht? Johannes der Täufer, wenn der dessen Predigten da mal liest, dann sagt er ja, ihr Otterngezücht und ihr Schlangenbrut, meint ihr nicht, dass ihr dem zukünftigen Gericht Gottes entfliehen werdet und so weiter. Das war ja richtige Angstmache. Und aber aus seiner Sicht ja durchaus gerechtfertigt, weil das Gericht Gottes ja kommen würde. Und wir wissen ja historisch, es ist ja auch gekommen. Nicht? Jüdischer Krieg, Israel da vernichtet worden. Das heißt, das, was er da ankündigt, war ja durchaus berechtigt. Okay, also wir sind jetzt immer noch ja dabei zu sehen, derjenige, der sich Atheist nennt, in Wirklichkeit sind es selten Leute, die jetzt wirklich intellektuell gute Gründe haben, dass es keinen Gott gibt, sondern es sind Erziehungsgründe, gesellschaftliche Gründe, Bequemlichkeitsgründe oder was die Bibel uns schon sagt, diese totale Ich-Zentrierung, alles dreht sich um mich, das ist das Eigentliche. Das habe ich ja euch versucht zu zeigen. Manchmal ist es notwendig, den Leuten das vor Augen zu führen. Weil wenn du nur an der intellektuellen Ebene diskutierst, erstmal viele wollen es nicht, viele können es auch gar nicht, weil sie nie tiefer darüber nachgedacht haben, dann ist das Gespräch ganz schnell zu Ende. Und bei manchen hast du es dann intellektuell geklärt, aber das ist gar nicht das Problem. Weil sie nämlich dann nur neue Argumente suchen, weil sie nämlich emotional, innerlich, sie wollen das gar nicht loslassen, weil sie ja so bequem damit leben. Und viele Leute, solange du bequem leben kannst, wie du jetzt lebst, warum sollst du was verändern? Meistens verändern die Leute nur etwas unter Druck. Irgendwas äußerlich erschüttert sie oder so. Und deshalb sage ich ja, wir können solche sich nutzen. Corona, sage ich, oder ältere Menschen, die mit dem Tod zu tun haben. Oder jetzt hast du Leute, deren Beziehung kaputt ist. Eigentlich ist hier dann wieder eine Gelegenheit, was von Gott zu sagen. Nicht, dass wir sagen, Gott kittet alles, sondern zu sagen, eben Gott gibt uns Maßstäbe, nach denen Beziehungen gelingen können. Und wenn wir diese Maßstäbe nicht beachten, dann ist die Gefahr viel, viel größer, dass Beziehungen kaputt gehen. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle Christen immer alles super machen, aber ich bin wirklich überzeugt, dass Gott am besten weiß, wie Ehe und Beziehung funktioniert. Und das kann ich mit voller Überzeugung einem sagen, habe ich auch schon mehreren Leuten gesagt. Und meine Erfahrung ist, dass wenn Leute gerade in einer Beziehungskrise sind, sind Leute auffällig häufiger offen dafür. Und nebenher kann ich Ihnen ja schon sagen, ja gut, ich bin schon 32 Jahre verheiratet. Also immerhin, jetzt bin ich einer, der eine gewisse Expertise mitbringt. Also nicht zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern immerhin, mein Leben mit Gott, und so würde ich es dann auch erklären, hat mir an vielen schwierigen Phasen der Ehe geholfen, eben nicht alles kaputt zu machen, sondern eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das könntest du auch. Also das heißt, das Leben mit Gott, das ja sowohl in der Bibel finden wir das, hat häufig auch Auswirkungen auf das Diesseits und wie wir mit Problemen und Schwierigkeiten umgehen, denkerisch, religiös, mitmenschlich oder so etwas. Was wir ganz klar sagen müssen, viele von den Leuten, selbst wenn es ihnen hilft, werden hinterher keine Christen. Das ist ja, Jesus heilt irgendeinen Menschen. Also Jesus benutzt das auch. Er macht die Menschen auf Gott aufmerksam durch eine Heilung. Die allermeisten, die er heilt, sind zufrieden, jetzt sind sie gesund und wollen doch nichts mit Gott zu tun haben. Also ihr müsst auch damit rechnen, selbst wenn ihr Menschen helft, dass sie eine klare Perspektive bekommen, dass eine Beziehung wieder heilt, dann heißt es nicht automatisch, dass sie gleich gläubig werden. Diese Illusion dürfen wir nicht haben. Aber es ist ein erster Schritt dahin, der überhaupt einen Weg öffnet, dass da ein größeres Interesse auftauchen könnte. Oder wir sind in einer Zeit, in der die großen Medien nicht nur bei Corona, sondern jedes Jahr und jeden Monat uns neue, immense Ängste wecken, die wir nicht bewältigen können. Meinetwegen im letzten Jahr war das, ganz klar, ob ihr wolltet oder nicht, war das die Fridays for Future, die ganze Öko-Sache. Und das war ja so, nicht, dass die Leute jetzt alle ökologisch gehandelt haben und dadurch alles verändert haben, sondern viele haben sich ja ohnmächtig gefühlt. Sie haben gesagt, das Problem ist so groß, wir sind schon 5 vor 12 oder 2 vor 12, es geht ja gar nicht mehr anders. Die Welt wird absacken, alles wird schief gehen und so. Gerade Jugendliche sind ganz häufig in Depressionen gefallen dabei. Keine Perspektive mehr. Und genau bei so einer Sache, da sind wir doch als Christen gerufen, da können wir sagen, hey, als Christ, da haben wir doch eine Antwort, es gibt Zukunft. Zum Beispiel, dass wir da die Hoffnung vermitteln, wir nehmen ökologische Probleme ernst, weil sie ja auch ernst sind, aber wir wissen, am Ende haben wir glücklicherweise die Sache nicht in der Hand und auch nicht unsere Ökoverbände, denn die haben auch alle nur einen beschränkten Sichtblickwinkel, sondern am Ende hat Gott die Sache in der Hand. Und wenn wir das Beste tun, was wir tun können, dann wissen wir, der Rest ist in Gottes Hand und der wird sich dafür einsetzen. Denn jeder, der meint, wir müssten die Umwelt retten, der muss scheitern, weil er merkt, die Probleme sind viel zu groß, als dass wir durch irgendwelche politischen oder sonst was Sachen das lösen könnten. Also brauchen wir da auch Gott. Und mancher, der darin ist, möglicherweise ist er in dem Moment offen, gerade über diese Sache dann auch näher zu sprechen. Oder ein anderer hat Probleme mit seinen Kindern. Und dann eben zu sagen, ja, also wie kann uns Gott helfen, Sorgen, die wir mit Kindern haben, an ihn abzugeben oder irgendwie so etwas. Also was ich meine ist, werden die Menschen schon an der religiösen Seite keine Fragen haben, in jedem Fall haben sie Fragen, was ihre grundsätzlichen Lebensprobleme angeht. Und häufig in der Bibel finden wir Bezüge gerade zu diesen Lebensproblemen und die können wir versuchen anzuknüpfen. Oder was wir manchmal machen können, wenn gerade keine sind, wir können relevante Fragen stellen, und den anderen dadurch zum Nachdenken bringen. Die müssen wir uns natürlich vorher überlegen und die müssen auch abgestimmt sein auf den jeweiligen Gesprächspartner. Also fragen, ja, wie gehst du da und damit um? Und normalerweise sind Leute geneigt, wenn sie uns einigermaßen mögen, wenn wir sie was fragen, dass sie uns auch eine Antwort geben auf die Frage, die wir sie gestellt haben. Und dann kommt es darauf an, dass wir die Frage so stellen, dass eigentlich demjenigen über das Nachdenken klar wird, dass er an dieser Stelle keine wirklich tragfähige Antwort hat. Wir können auch nochmal nachbohren, da auf die Schwachpunkte der Argumentation hinweisen. Und das ist ja nicht böse, sondern das Ziel besteht ja dahinter, ich will das Gute für den anderen, aber ich will, dass er eben auch bei der jetzigen Position nicht stehen bleibt, sondern weiterkommt, neue Aspekte im Leben entdeckt, in der Wirklichkeit entdeckt. Und dann können wir ihn auf solche Zusammenhänge aufmerksam machen. Die sollten natürlich auch möglichst welche sein, die jetzt direkt oder ziemlich direkt dann auf Gott hinweisen. Also wir können jetzt natürlich auch über irgendwas anderes Gesellschaftliches jetzt diskutieren, ist das oder das sinnvoll, nur da müssen wir auch sehen, dass wir Prioritäten setzen. Denn mein Ziel ist es nicht am Ende, die Leute zu überzeugen, ist Bargeld jetzt wichtig oder ist bargeldloser Zahlungsverkehr das Wichtige? Wir sagen, alles relevante Fragen, aber das ist nicht mein Hauptjob als Christ, das zu lösen oder so. Sondern das ist eine Nebenfrage, über die ich jetzt auch eine Meinung habe, die auch begründen kann, aber da bringt es jetzt nicht so weiter, sondern über die wichtigen Fragen, was ist der Sinn des Lebens, wo gehst du mit deiner Schuld hin, wie ist das mit, gibt es echte Liebe, was ist das Leben eigentlich, was ist mit dem Leben nach dem Tod, gibt es Gott oder so etwas, also ganz grundlegende Fragen. Und da, glaube ich, können wir Leute durch Rückfragen, die wir formulieren, dazu bringen, dass sie tiefer über einzelne Punkte nachdenken. Also das würde ich auch probieren, so etwas. Und dadurch schaffen wir eine Grundlage, dass über längere Zeit hinweg bei vielen nicht oder schlecht beantworteten Fragen dann die Notwendigkeit erkannt wird, da müsste ich eigentlich noch mehr Informationen haben. Oder zumindest, ich bin jetzt mal offen, deine Position zu hören. Wenn ich meine erklären soll und merke, ich komme da nicht richtig weiter, dann kommt eher mal die Rückfrage, ja, wie siehst du denn das? Also ich komme jetzt da nicht gut zurecht, wie siehst du denn das? Und dann könnte ich da eine Antwort geben. So etwas. Für manche Leute wäre auch da so ein Anlass, dass man so Kulturdinge benutzt, also was weiß ich, wie irgendwelche Feiertage oder sonst wie Weihnachten oder Ostern, dass man dann einfach mal so kulturell erklärt, aha, was steckt denn eigentlich dahinter oder so. Manche Leute lassen sich beeindrucken, wenn man ihnen Biografien vorstellt von Leuten, die sie für wichtig halten oder die auch wichtig sind, entweder in der Vergangenheit, wenn man sich für die Vergangenheit interessiert oder aus der Fußballwelt, wenn man sich für Fußball interessiert oder so, sie damit konfrontieren, weil sie zumindest dann eingestehen müssen, da ist ein Menschen, den finde ich super cool, da ist ein Menschen, den achte ich eigentlich und auch seine Meinung, aber seltsamerweise, der ist Christ. Also der C.S. Lewis zum Beispiel, einer der bekannten Apologeten des 20. Jahrhunderts, ist damit zum Glauben gekommen. Er hat an der Uni studiert in Oxford, hat sich eigentlich entschieden, Atheist zu sein und dann hatte er 2 Freunde an der Uni, die waren hochintelligent und plötzlich passte sein Argument nicht, wo er sagte, bloß die Dummen glauben. Und das hat ihn dazu gebracht, irgendwas muss daran sein. Und die hatten dann Argumente für ihren Glauben genannt. Und das hat ihn dazu gebracht, wieder neu nach Gott zu fragen. Also manchmal kann das so sein. Da sind andere Menschen, die irgendwie jemand schätzt, aufgrund ihrer Fähigkeiten, Eigenschaften, sonst etwas. Die glauben aber an Gott. Und dann ist es ja schlecht zu kommen, so eben ja alle Vernünftigen oder alle Netten oder alle Freundlichen oder was weiß ich, wissen, dass es keinen Gott gibt. Das stimmt ja gar nicht. Also auch darüber so einen Einschub zu haben, wieder Gott relevant zu machen. Irgendwo muss da doch was sein. Wieso kommen die denn darauf? Und natürlich kommen dann wieder billige Antworten. Ja, die irren sich vielleicht, aber, das, ja, aber der ist doch so klug, der ist doch so toll. Findest du doch selbst. Und wieso kommt er dann dazu? Auch das ist eine Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Manchmal, und das tun ja die biblischen Autoren auch, hilft einfach weniger die Argumentationsschiene zu machen, sondern mehr die des persönlichen Zeugnisses. Das heißt, ich erkläre irgendetwas, was ich mit Gott erlebt habe oder meine erlebt zu haben. Ich muss natürlich damit rechnen, dass mancher Atheist sich dann innerlich an den Kopf tippt und sagt, ja, das ist ja ein Spinner, der legt sich das ja alles zurecht, das ist ja nur alles Illusion und so. Aber wenn du das immer wieder tust und immer wieder irgendwelche Sachen hast, zumindest wird bei dem in einer ruhigen Stunde mal der Gedanke kommen, könnte nicht doch irgendwas dran sein. Also nehmen wir mal an, eben, wir hatten ja gestern von Krankheit gesprochen. Jetzt bist du krank und du hast gebetet und direkt danach bist du gesund geworden. Soll ja ab und zu mal vorkommen, nicht? Also ich habe das schon so erlebt. Und, oder auch bei uns in der Gemeinde. Nicht? Wir hatten da jemanden, der eben schwer krank gewesen ist und so gebetet. Und ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte mal erzählt hatte. Also mehrere Fälle schon. Nicht? Und da, wo wir merken, das ist jetzt auffällig. Und zwar, wo auch eine zeitnahe Entwicklung war von Krankheit, keine medizinische Perspektive, Gebet und relativ zeitnah eine grundsätzliche Veränderung des Gesundheitszustandes war. Und wenn das einmal passiert, dann würden Leute sagen, Zufall, kann man sich einbilden oder sonst irgendwas, der Atheist. Wenn das häufiger passiert, dann bleibt auch bei jedem Atheist, der noch einigermaßen klar bei Verstand ist, wird dann der Frage kommen, ja, könnte nicht doch irgendwas dran sein. Was ja auch dazu führt, dass viele der säkular atheistisch orientierten Menschen heutzutage wechseln in das Lager der Esoteriker. Gerade solche Argumente tragen ja dazu bei. Eigentlich sind es Leute, die ja viel besser beraten wären, wenn sie jetzt christliche Positionen übernehmen würden. Da es aber wenige christliche Positionen in der Öffentlichkeit hörbar gibt, sind immer mehr säkular orientierte Menschen offen für esoterische Sachen. Ihr werdet feststellen, viele Esoteriker sind nicht so geboren, sondern die sind säkular aufgewachsen und irgendwann dann an eine Grenze gekommen. Also zum Beispiel die eine Frau hatte ich gefragt, die gestern da war mit der Anthroposophie. Dann sagte sie mir auch, ja, sie hatte eine ganze Zeit lang, da war sie so linksextrem, ganz ohne Gott. Ja, und dann irgendwann kamen dann durch Lebensgeschichten und Lebensentwicklungen Fragen darauf, wo sie dann sagt, ja, dann kommen andere Aspekte plötzlich im Leben. Und dann war für sie Anthroposophie aus bestimmten Gründen und so weiter. Also das heißt schon religiöse Lebensdeutungen. Und deshalb, wir müssen sehen, es gibt einen gewissen Anteil an Menschen, die dafür offen sind, auch wenn sie jetzt noch säkular leben. Und dann geht es eben darum, dass wir, wenn da eine Veränderung stattfindet, weil Fragen sind, die nicht beantwortet sind, weil Lebenserfahrungen sind, weil wir Dinge erzählen können, die wir mit Gott erfahren haben, die relevant sind, die auch schon wahrscheinlich klingen, dass sie dann auch sehen, welche Antworten Gott darauf hat. Also auf ihr eigenes Leben, auf richtig und falsch und so weiter. Also das wären jetzt so verschiedene Rezepte, wo ich denke, die können uns helfen, ganz pragmatisch, praktisch, Leute, die sich als Säkulare oder Atheisten verstehen, immer wieder so neugierig zu machen, in Frage zu stellen, zum Nachdenken zu bringen, sowohl intellektuell, lebenspraktisch, mit praktischen Lebenskrisen, mit Beispielen, mit Rückfragen und all so etwas. Und das ist ein längerfristiger Prozess. Ihr müsst eher davon ausgehen, dass jahrelang kommt immer mal wieder etwas und das summiert sich. Und wenn Gott da eingreift durch das Übernatürliche, dann kann das auch mal ganz schnell gehen. Aber das braucht dann Eingreifen Gottes. Wenn jetzt nicht direkt das Eingreifen Gottes ist, ist es auch eine längere Geschichte. Und dazu gehört auch, und ich meine, dass wir es schon beim letzten Mal, also im letzten Jahr besprochen hätten, aber da machen wir jetzt auch noch eine kleine Einheit dazu, dass wir auf die Argumente eingehen, die Menschen nennen, warum es aus ihrer Sicht denn eben keinen Gott geben kann. Wie gesagt, meistens sind diese Argumente relativ schwach und lassen sich deshalb auch verhältnismäßig gut entkräften. Aber wir müssen die meistens auch ansprechen, weil das ebenfalls ein Punkt ist, der Menschen dazu bringt, dass sie sehen, ihre Weltanschauung ist nicht ganz so fest, wie sie das vielleicht meinen. Weil viele meinen, das sei absolut fest und ist es im Detail eben gar nicht. Deshalb der Vereinfachung halber mache ich es einfach so, ihr nennt mir mal ein paar Argumente, warum Leute denn sagen, dass es keinen Gott geben kann. Und ich gebe dann eine kurze Antwort darauf, die man immer noch erweitern könnte, aber mal kurz, um zu sehen, welche Richtung man da argumentieren könnte. Also, was für Gründe werden so genannt, dass es keinen Gott geben kann oder es keinen gibt? Eigentlich sind die Argumente immer gleich. Es gibt so ungefähr 10, die immer wieder auftauchen und wiederholt werden, obwohl sie eigentlich alle nicht wirklich zutreffend sind. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen schwachen Argumenten, sondern von den Argumenten der Oberatheisten, also der, die Bücher darüber schreiben, die ich immer wieder lese, also um dann zu wissen, wie argumentieren sie denn und zu sehen, was ist denn da. Und ich gehe erstmal davon aus, vielleicht haben sie ja recht, aber bisher habe ich empfunden, also irgendwie so richtig überzeugend finde ich sie nicht. Was eben für mich dann auch ein Vorteil ist, wenn ich mit einem Atheisten spreche, dann kann ich ihm auch sagen, hey, hast du das Buch von dem gelesen? Hast du das Buch von dem gelesen? Und der, welche Argumente der hat. Und ich merke meistens, die meisten Atheisten tun das auch gar nicht, weil das ihnen viel zu kompliziert ist und so. Und, aber eben manche haben dann trotzdem irgendwo mal bei einem YouTube-Video oder vom Nachbarn oder am Stammtisch dann ein Argument gehört und nennen das. Also, was für Argumente kommen da denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ne? Ja, genau. Und was ist die Antwort darauf? Relativ einfach. Wenn es gibt keinen Gott, der allmächtig ist und um jeden Preis das Leid verhindern will. Diesen Gott gibt es nicht. Aber an den Gott glaubt auch kein Mensch. Das ist die Antwort, das ist alles. Denn sonst hat das Leid mit der Existenz Gottes ja gar nichts zu tun. Es könnte hier einen Gott geben. Ja. Genau. Also, es gibt keinen Gott, der allmächtig ist und um jeden Preis alles Leid verhindern will. Den Gott gibt es nicht. Und das ist das Einzige, der Gott ist ausgeschlossen. Ein Gott, der entweder nicht allmächtig ist oder ein Gott, der nicht um jeden Preis Leid verhindern will, der wird ja durch das Leid nicht ausgeschlossen. Es könnte hier einen Gott geben, der sagt sich einfach, ja, genau, gut, ja. Gut, ja, richtig. Also, einen Gott, der unter bestimmten Umständen Leid zulässt, den könnte es ja geben, wenn es Leid gibt. Also wir sehen, es gibt Leid. Jetzt sage ich, okay, es gibt wahrscheinlich einen Gott, der aus bestimmten Gründen bestimmte Formen von Leid zulässt. Den könnte es geben. Der ist ja nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen durch die Argumentation wird nur der Gott, der erstmal allmächtig ist, also die Möglichkeit hat, das zu tun, und der um jeden Preis Leid verhindern will. Diesen Gott, der um jeden Preis Leid verhindern will, den gibt es allerdings nicht. Das sagt ja auch die Argumentation. An den Gott glaubt aber weder ein Buddhist, noch ein Hinduist, noch ein Muslim, noch ein Christ. Denn wir glauben offensichtlich als Christen an einen Gott, der unter bestimmten Umständen Leid zulässt, unter anderen Umständen sogar Leid noch schickt. Also zum Beispiel schickt er das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft. Leid. Oder er lässt da Miriam plötzlich mit Aussatz. Zack, Aussatz. Oder der Ananias und Saphira, zack, die fallen tot um. Das sind ja alles Leid. Und Gott macht es. Also hier könnten wir ja sogar noch sagen, dieses Leid wäre ja sogar noch ein Beweis dafür, dass Gott eingreift. Denn er sagt, stirb und der Leute sterben. Jetzt denken sich natürlich alle, solch einen Gott wollen wir ja gar nicht. Ja gut, jetzt geht es aber gar nicht, ob du einen willst oder nicht, sondern es geht, ob es einen gibt oder nicht. Und das ist ja eine ganz andere Frage. Jetzt könnte er natürlich sagen, nee, solch einen Gott will ich ja nicht. Ja gut, aber das ändert ja nichts. Du kannst jetzt auch sagen, oh, mein Ehepartner, der putzt sich nie die Zähne. Nee, solch einen Ehepartner will ich nicht. Ja, aber gut, du hast ihn, der ist halt so, also musst du mit dem leben. Ne? Also das heißt nicht nur eine Traumvorstellung zu sagen, und weil es die Traumvorstellung nicht gibt, dann leugne ich alles, das ist ja absurd. Also so. Und dann sagt uns ja die Bibel ganz deutlich, hey, ein großer Teil von Leid kommt doch, weil ihr euch nicht nach meinem Maßstab richtet. Gott sagt doch, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und jetzt in Deutschland, wo wir weniger Naturkatastrophen haben, woher kommt denn das meiste Leid? Das allermeiste Leid, was Leute erleben, ist zwischenmenschliches Leid. Ist Leid, was einer dem anderen, da ist Mobbing in der Schule oder eben am Arbeitsplatz oder da gibt es irgendwelche Industrieunternehmen, die vergiften das Grundwasser, das ist ja nicht Gott, der eingreift und sagt, das Grundwasser wird vernichtet, sondern das machen ja Leute aus Gewinnbestrebungen oder so. Das allermeiste Leid, was wir in Deutschland haben, ist menschengemachtes Leid und zwar gegen den Befehl Gottes. Gott sagt, mach es nicht. Und der Mensch macht es. Da würde ich sagen, ja, was willst du denn noch von Gott? Willst du jetzt von Gott, dass er dich sofort, wenn du eine Lüge sagst, da tot umfallen lässt, damit keine Lüge kommt? Das wollen die Leute ja auch nicht. Also das heißt, jetzt gehen wir dem ein bisschen weiter und stellen dann fest, die Menschen haben eigentlich ein Trugbild von Gott, nämlich Gott müsse jedes Leid verhindern, was er nie versprochen hat. Und wenn er das nicht tut, obwohl er nie gesagt hat, dass er es tun will, dann gibt es ihn nicht. Und das ist eigentlich eine total unlogische Argumentation. Also jetzt das Leid zu leugnen, ist absurd. Natürlich gibt es das Leid. Aber hier würde ich sagen, die Bibel gibt uns eine ganz andere Antwort, warum es das Leid gibt, als das, was Menschen dahinter sehen. Und dann merken wir, das, wie wir Leid erleben, passt eigentlich durchaus gut zu dem, was wir in unserer Umgebung sehen. Jetzt kann man auch noch sagen, jetzt gibt es natürlich das Leid durch Naturkatastrophen. Da müssen wir sagen, viele Naturkatastrophen sind ja auch wieder menschengemacht. Durch ökologische Schäden und was weiß ich alles noch so. Und manche Naturkatastrophen liegen ja auch daran, weil Gott die Welt nach dem Sündenfall sich selbst überlassen hat. Er hat sie perfekt organisiert, wie was weiß ich, eine super Maschine. Jetzt wisst ihr alle mit eurem Computer, ihr habt einen neuen Computer. Was passiert nach 3, 4, 5 Jahren mit dem Computer? Der wird immer langsamer, das und das funktioniert nicht, ihr müsst das neu aufsetzen oder was weiß ich. Jetzt hat Gott die Welt geschaffen und die funktioniert nach tausenden Jahren noch ziemlich tadellos, außer so ein paar kleine Probleme, die auftauchen. Also das heißt, zum Teil sind ja Naturkatastrophen auch Ergebnis einfach dessen, weil die Welt von sich Gott selbst überlassen worden ist. Also das heißt, er hat sich zurückgezogen nach dem Sündenfall. Er hat gesagt, okay, die Welt finden wir auch in der Bibel. Wo steht das? Da steht, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt. Und dann steht eben, aha, in diesem Moment ist nicht Gott, der alles bestimmt, sondern der hat die Welt ein Stück weit sich selbst und uns überlassen. Also das sind jetzt Teilantworten mit dem Leid. Ne? Genau. Und jetzt könnte ich das noch weiter ausdehnen, nur dann sind wir jetzt 1-2 Stunden nur bei diesem Thema, was durchaus spannend wäre, aber ich will es hier kurz fassen und deshalb sage, das wäre die Richtung, in die ich argumentieren würde, wenn einer sagt, siehst du, das ganze Leid zeigt, es gibt keinen Gott. Dann würde ich sagen, halt, so ist das nicht. Dieses Leid zeigt nur, dass es keinen Gott gibt, der um jeden Preis alles Leid verhindert und es auch tun könnte. Aber an diesen Gott, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe, glaubt ja keiner, ich auch nicht, die Bibel sagt das gar nicht, denn die sagt, unter bestimmten Umständen lässt Gott das zu, Gott verbietet sogar, du sollst das tun, die Menschen machen es trotzdem und so. Und also das heißt, ich bin überzeugt, wenn alle Leute sich nach dem Maßstab Gottes richten würden, hätten wir viel, viel weniger Leid. Wir hätten so gut wie keine Kriege mehr, wir hätten keine ökologischen Probleme mehr, wir hätten keine geschiedenen Ehen und so weiter. Ja, also das heißt, Gott hat ja ein Rezept gegeben, nur wir richten uns nicht nach. Ja, was gibt es sonst noch für Argumente, die Leute nennen, zu sagen, es gibt keinen Gott? Weil? Zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann würde ich den Leuten, sogar zustimmen. Ich sage, ja, die Kirche hat viel Mist gemacht, aber was sagt das am Ende über Gott aus? Also, das heißt, wenn wir jetzt einen schlechten Gesundheitsminister haben, dann gibt es keine Gesundheit oder deshalb sind alle Ärzte Lügner oder... Das eine hängt mit dem anderen ja nicht zusammen. Ja, es gibt viel Missbrauch. Jetzt würde ich ja sogar sagen, ja, Gott hat ja nie eine Kirche gegründet. Jesus hat auch nie eine Kirche gegründet. Ist auch nie in eine Kirche gegangen. Was nicht heißt, dass Kirchen generell schlecht sind. Aber Kirchen sind menschliche Organisationen und alle menschlichen Organisationen haben Schwächen und Stärken. Und deshalb, die Kirche ist jetzt nicht die Instanz, die Gott eingesetzt hat. Da gibt es auch niemanden, den Gott legitimiert hat dafür, in seinem Namen zu sprechen. Sondern es gibt Leute, die es hoffentlich gut meinen, aber die eben auch Fehler machen. Und deshalb, in einer 2000-jährigen Geschichte gibt es eben viele Probleme und Irrtümer und böse Menschen. Wenn jetzt Leute sehr ökologisch sind, dann würde ich auch sagen, ja, eben es gibt auch manche Öko-Freaks, die tun richtig gute Sachen und zu Hause schlagen sie ihre Ehefrau. Heißt das nun, dass ihr Öko-Ziel falsch ist? Wahrscheinlich nicht. Oder es gibt eben Öko-Freaks, die, was weiß ich, ihren Nachbarn beschimpfen. Oder sind alle Öko-Freaks immer nur nette, liebe Leute? Überall. Nee, sind sie nicht. Sind ganz normale Leute. Aber das heißt doch nicht, dass deshalb, weil das für sie sich einsetzen, dass das auch schlecht ist, weil sie Fehler machen in ihrem persönlichen Leben. Und genau dasselbe ist in der Kirche. Ja, es gibt eben Leute, das sind alles nur Menschen, die Fehler machen und eigensüchtig sind und sonst irgendwas. Aber, und jetzt würde ich Leute auch bremsen, ich bin nicht Vertreter der Kirche, muss auch sie nicht rechtfertigen, aber wenn du ehrlich beurteilst, musst du auch sagen, wir verdanken der Kirche auch unheimlich viel Positives. Also zum Beispiel das gesamte Krankenhauswesen für 1000 Jahre war allein in Händen der Kirche und sie haben Millionen von Menschen gepflegt und zwar selbstlos, ohne irgendwelches Geld dafür zu nehmen. Also das ist doch schon mal was. Wo gibt es irgendeinen anderen Verein, der das gemacht hat? Alle anderen Vereine wollen gleich die Hand aufhalten. Also jetzt nur um mal zu sehen, ja, die Kirche hat viel Böses gemacht, aber sie hat eben auch sehr viel Positives gemacht. Also, und obwohl ich jetzt nicht ein Freund vom Papst bin, was doch regelmäßig ist, egal welcher Konflikt auf der Erde ist, ruft er zum Frieden auf. Ich meine, manchmal denke ich mir auch ein bisschen billig und so, nicht? Aber immerhin ist doch mal irgendetwas, dass er nicht nur sagt, die sind alle schuld, sondern egal, ob in Syrien oder im Libanon oder gleich Friede und so, finde ich doch erstmal positiv. Also das ist doch auch nicht böse, so etwas, nicht? Obwohl ich eben gesagt nicht der beste Freund vom Papst bin. Oder wenn ich sehe, welche anderen Sachen es gibt, wo wirklich Leuten ganz praktisch geholfen wird, sonst unhinterfragt geholfen wird. Wer hat sich denn in der ganzen Vergangenheit um die Armen und Schwachen gekümmert? Ja, der Staat doch bestimmt nicht. Der Staat ist immer an den Reichen interessiert, an den Erfolgreichen. Aber gerade an Franz von Assisi, wen hat er gesucht? Er hat die Leprakranken auf der Straße gesucht, auf die andere nur gespuckt haben. Hey, das ist doch auch ein Teil der Realität. Ich also, deshalb manchmal nervt es mich auch, wenn die Leute zu sehr auf die Kirche schimpfen, obwohl ich ja gar kein Freund der Kirche bin, mich manchmal auch aufrege. Aber manchmal denke ich mir, hey, also so ganz ehrlich ist das auch nicht. Sondern wenn du das hinsiehst, dann wirst du das Schatten und Licht. Und manches ist durchaus auch positiv zu allen Zeiten. Und manches ist negativ, müssen wir kritisieren. Aber eben die Kirche ist eine menschliche Institution. Die Kirche ist nicht von Gott initiiert. Und egal, ob es eine Kirche gibt oder keine Kirche gibt, sagt das über Gott nichts aus. Also wenn wir einen neuen Verein gründen für irgendwas, dann heißt das ja nicht, dass die Sache, mit der wir uns beschäftigen, an dem Verein hängt. Wenn ich jetzt einen Bienenzüchterverein mache und der Bienenzüchterverein ist schlecht, heißt das ja nicht, dass die Bienen schlecht sind. Und wenn der Bienenzüchterverein untergeht, wird es immer noch Bienen geben. Und wenn der Gottverein Kirche untergeht, wird es immer noch Gott geben. Weil der Verein ist ja nur etwas, was sich mit dem Thema beschäftigt. Aber das Thema ist nicht direkt gebunden an den Verein. Und die Kirche ist ein Verein. Also so in die Richtung würde ich argumentieren. Aber eben die Leute auch nicht durchkommen lassen, mit dem immer nur schimpfen auf Kirche. Weil das ist auch wieder so Mainstream. Nicht? Wo ich auch denke, hey, das stimmt ja auch wieder nicht. Seid ihr auch nicht ehrlich? Also selbst bei den Leuten, die ich eigentlich ja nicht mag, verteidige ich sie manchmal auch, nicht? Wie selbst die Katholiken dann auch und so oder andere. Glaube ich, müssen wir auch der Ehrlichkeit halber, wir sollen ja nicht hier uns freuen, weil die, endlich bekommen die mal einen rüber, nicht? Und so, nein, geht auch so nicht. Also deshalb mit Kirche würde ich sagen, okay, Kirche sind manche Defizite und Probleme, aber das hat nichts damit zu tun, ob es Gott gibt oder nicht. Ja, was noch? Was ernähren die Leute noch so? Also das heißt ja jetzt nicht, dass ihr die Meinung vertretet, sondern nur, was ist euch in Gesprächen bisher so begegnet, was Leute sagen, deshalb gibt es Gott nicht. Bitte?
Ich hatte jetzt gesagt, es sind ja sowieso so viele Religionen, so viele Götter. Wir wollen ja alle nur die Gewissheit haben, dass es irgendwas nach dem Tod gibt.
Mhm. Und was sagt das jetzt über die Existenz Gottes aus? Nichts. Genau. Ja, denn das ist jetzt einfach eine psychologische These, warum die Menschen nach Gott fragen. Aber das hat ja, sagt ja nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Da würde ich sagen, ja, wäre ja möglich, dass die Leute alle, weil sie nach dem Tod eine Sicherheit haben, wohl danach fragen. Aber das sagt nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Das wäre so ungefähr, als ich sagen müsste, alle Menschen haben Hunger. Also heißt es, es gibt nichts zu essen. Nicht, das ist ja so ähnlich. Alle Menschen suchen nach dem Trost, nach dem Tod, also gibt es Gott nicht. Da muss ich sagen, hey, das eine hat doch mit anderen logisch gesehen gar nichts zu tun. Sondern ich könnte doch umgekehrt eher sagen, dann scheint das doch eine Conditio humana zu sein. Dann scheint das doch ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein, Sicherheit nach dem Tod zu haben. Das könnte doch eher darauf hindeuten, Hunger zeigt mir, es gibt was zu essen. Durst zeigt mir, es gibt was zu trinken. Die Sehnsucht nach einem Sinn nach dem Leben könnte doch auch darauf hindeuten, dass es eines gibt. Also so ist ja hier häufiger eher bei dem, wo wir sagen, Sehnsüchte haben. Also gar nicht andersherum. Nicht? Also, und deshalb würde ich sagen, wo ist das ein Argument? Also deshalb frage ich auch gleich zurück. So würde ich das auch fragen. Was sagt das jetzt darüber aus, ob es Gott gibt? Und am Ende muss man sagen, das klingt zwar ganz interessant, erstmal ist die These ein bisschen steil, aber die ist, könnte ich erstmal stehen lassen, nur sie sagt über die Existenz Gottes nichts aus. Sie sagt nur das darüber aus, dass Menschen sich sehnen nach etwas nach dem Tod. Da würde ich sagen, okay, diese Sehnsucht können wir analysieren, aber dass die Sehnsucht da ist, heißt nicht, dass sie falsch ist, heißt auch nicht, dass es da nichts gibt, was diese Sehnsucht stillt. Denn jetzt müsste ich ja beweisen, dass Gott alleine auf diese Sehnsucht zurückzuführen ist. Und da müssen wir sagen, nee, das kann ich ja gar nicht beweisen. Das ist ja eine reine Spekulation. Und Spekulationen sind wieder nur Glaubenssache. Also muss ich sagen, hey, also du glaubst es nicht, aber das ist kein Beweis. Ja. Was gibt es sonst noch, was die Leute sagen? Jetzt habe ich das nicht genau verstanden akustisch. Gut, 2 Milliarden Hindus gibt es nicht. Selbst in Indien leben 1,3 Milliarden Menschen, von denen 80% Hindus sind und außerhalb von Indien gibt es praktisch keine Hindus. Also sind wir bei ungefähr 800 Millionen. Aber ist ja egal wie dabei. Jetzt diese 800 Millionen Hindus, da würde ich sagen, ja, die glauben aber alle, dass es Götter gibt. Die sind ja keine Atheisten. Also müsste es ja Götter geben. Die glauben zwar nicht an den christlichen Gott, aber sie glauben, dass es einen Gott gibt. Also wenn du Atheist bist und du beziehst dich auf die Hindus, dann akzeptierst du ja schon, dass es Götter gibt. Denn die Hindus akzeptieren, dass es Brahman gibt und Shiva gibt und Krishna gibt und so weiter. Also die glauben ja auch an Gott, nur die haben andere Götter. Hier ist dann ja mehr die Frage, welcher Gott ist der richtige? Das ist die Frage. Ist der hinduistische Gott, sind die richtigen, oder ist der christliche Gott die richtige? Aber beide sind sich einig. Hindus sind sich einig, es gibt ein Leben nach dem Tod. Christen sind sich einig, es gibt ein Leben nach dem Tod. Hindus glauben an Gott oder mehrere Götter. Christen glauben an mehrere Götter. Muslime auch glauben an Gott. Also, das heißt, die Leute sind sich ja alle einig, dass es einen Gott gibt. Der Atheist sagt, nein, es gibt keinen Gott. Weder einen hinduistischen, noch einen christlichen, noch einen islamischen, noch einen buddhistischen, gar keine. Also hier müsste er ja all diesen Religionen gegenüber begründen, warum es alle ihre Götter nicht gibt. Die nächste Frage, die wir stellen müssten, wäre dann, welcher Gott ist richtig? Ist der hinduistische Gott richtig, sozusagen, dass diese Hindus dann eben gerettet sind, sich weiterentwickeln, oder ist der hinduistische Gott falsch? Beispielsweise der christliche ist richtig, dann würde es heißen, dass die Hindus von Gott verloren gehen. Das wäre aber eine ganz andere Frage. Die setzt schon voraus, dass es Gott gibt. Denn wenn es Gott nicht gibt, ist diese ganze Frage sinnlos. Denn wenn es Gott nicht gibt, dann geht weder der Christ in den Himmel noch der Hindu.
Ohne religiös oder Christ sich zu nennen.
Ja, Christ zu nennen ist eine rein formale Bezeichnung. Das Entscheidende ist, habe ich Vergebung meiner Schulden durch Jesus Christus, lebe ich mit Jesus Christus, ob ich mich Christ nenne oder nicht. Viele Juden, die gläubig werden, nennen sich dann messianische Juden, sind aber Christen, sie glauben an Jesus Christus. Also ob sie sich nennen so oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle. Es ist die Frage, sind sie Nachfolger von Jesus Christus? Leben sie mit ihm? Haben sie Vergebung ihrer Schuld mit ihm? Wie sie sich nennen, ist sekundär. Zum Beispiel auch in Indien ist es so, dass ich empfehlen würde, unter der Mission, unter Hindus gar nicht so stark zu sagen, du musst Christ werden, weil viele Hindus heute verbinden mit dem Christsein den langjährigen britischen Kolonialismus und den lehnen sie ab, weil der ihr Land unterdrückt hat. Und wenn ich denen dann sage, werde Christ, dann denken sie, ah, ich muss mich jetzt noch den Briten unterwerfen, die unser Land unterworfen haben, das will man nicht. Deshalb in Indien ist es viel besser, dass du sagst, willst du Nachfolger von Jesus Christus werden? Da musst du dich nicht Christ nennen. Also das heißt, die Bezeichnung Christ ist hier nicht biblisch absolut relevant, um dann zu Gott zu gehören oder Vergebung seiner Schuld zu bekommen. Der Inhalt dessen, was man tut, schon. Also das heißt, der Inhalt, dass ich erkenne, ich bin vor Gott schuldig, dass ich ihm gegenüber meine Schuld bekenne, um Vergebung bitte, dass ich weiß, Jesus ist gestorben und auferstanden für meine Schuld, das ja. Aber wie ich mich nenne, das ist da sekundär. Ja, was gibt es sonst noch für Argumente, die Atheisten haben, wo sie sagen, das ist jetzt ein Argument, deshalb gibt es Gott nicht. Also ein ganz klassisches habt ihr bisher noch nicht genannt, was ja häufig ganz platt kommt, sondern ich glaube nur, was ich sehe. Ja, aber da, glaube ich, müssen wir gar nicht viel drüber reden, weil das ja vollkommen klar ist, dass das Quatsch ist. Weil keiner der Menschen, mit denen wir zu tun haben, glauben wirklich nur das, was sie sehen. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang, ich versuche ein naturwissenschaftliches zu nehmen, weil die meisten Atheisten ja meinen, dass sie besonders den Naturwissenschaften vertrauen. Und dann kann ich Ihnen das Beispiel nennen, gibt es Radioaktivität? Ja, klar. Gut, Radioaktivität wurde von Madame Curie vor 100 Jahren das erste Mal nachgewiesen. Vor 200 Jahren gab es auch schon Radioaktivität oder nicht? Radioaktivität kann kein Mensch schmecken, kein Mensch fühlen, kein Mensch riechen, gar nichts. Die ganz starke, die ja, aber die starke kommt in der Natur ja nicht vor. Hier zum Beispiel sind wir jetzt ganz vielen radioaktiven Strahlen ausgesetzt. Naturwissenschaft kannst du messen mit dem Geigerzähler. Die tun dir aber nichts, du stirbst auch nicht daran, zumindest nicht sofort. Also das heißt, die spürst du nie. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als es keiner geschmürt hat, keiner geschmeckt hat, keiner gesehen hat, gab es dann keine Radioaktivität. Und jeder einigermaßen naturwissenschaftlich Gebildete würde natürlich sagen, ja natürlich gab es die, man hat sie nur noch nicht nachgewiesen. Ja, und dann würde ich hier genau sagen, ja, also bitte sehr, dann sagst du doch ganz deutlich, es gibt Dinge, die wir weder sehen, noch riechen, noch schmecken, noch sonst irgendwas können, kein Mensch sie nachweisen kann und trotzdem wissen wir heute, dass es sie gegeben hat. Also müssen wir davon ausgehen, auch heute gibt es Dinge, die wir nicht beweisen können, also wir können die nicht generell ausschließen. Jetzt sage ich, ist das ja doch kein Beweis dafür, dass es das gibt, aber zumindest der ist auch kein Beweis dagegen, dass es das nicht gibt. Darum geht es ja. Oder wir könnten auch noch einfacher sagen, gibt es eine Welt erst, nachdem wir sie sehen? Also wenn jetzt Teleskope im Weltraum immer neue Sterne entdecken, existieren diese Sterne erst ab dem Zeitpunkt, wenn ich sie gesehen habe? Oder waren die vorher auch schon da? Und? Bitte? Ja, das wäre ja noch mal eine Kehrtwende so, nicht, in der Argumentation. Aber grundsätzlich würde hier natürlich jeder darauf antworten, ja klar, diese Sterne haben existiert, auch bevor wir sie gesehen haben. Weil nicht erst unser Sehen ruft sie in Existenz. Und dann macht das ja ganz deutlich, dass das Argument, ich glaube nur, was ich sehe, ist Quatsch. Also ist sehr eingeschränkt, ist in keinem Fall wissenschaftlich und so weiter. Also wenn ihr sowas macht, ihr könnt das auch noch viel niedriger hängen, je nachdem, wie einfach und hoch die Leute da argumentieren wollen. Aber dieses Argument wird immer wieder genannt und klingt für die Leute ganz plausibel. Nicht? Dann denken sie sofort, ach, siehst du, ist doch ganz klar. Und in Wirklichkeit tun sie das in ihrem Leben nicht, weil sie ja endlos vielen Sachen vertrauen, die sie nie gesehen und nie überprüft haben. Und rein logisch gesehen habe ich das jetzt an dem Beispiel der irgendwelche Sternenkörper oder eben dann auch der Radioaktivität dann deutlich gemacht, das ist logisch falsch. Ja. Was gibt es sonst noch für Argumente, dass Leute sagen, es gibt keinen Gott?
Naja, man könnte ja sagen, früher waren die Leute viel naiver, ja, und einfacher strukturiert, und weil wir heute so in der Aufklärung leben, ist doch klar, ne, die brauchten früher irgendetwas, an was sie sich hängen konnten.
Jupp. Okay. Also das Kerngedanke ist, wir sind heute viel klüger, früher waren alle dumm. Heute auf der Welt sind etwa 80% der Menschheit, die an Gott glauben. Woran liegt denn das? In der aufgeklärten modernen Welt, 80% weltweit glauben an Gott. Denn klar, in Ostdeutschland glauben weniger an Gott, in Tschechien auch. Aber gehst zum Beispiel nach Polen, sind die alle schlechter ausgebildet in Polen? Warum sind die so religiös? Sind die Polen alle dumm?
Das will ich jetzt hier nicht so behaupten.
Siehst du? Ja, bewusst sage ich das ja. Ich will dich da in die Ecke drängen, nicht, weil du dann ja nicht das sagen kannst.
Okay, dann sage ich ja.
Oh. Ja, genau. Ja. Ja, aber dann könnten wir sehr schnell.
Ist ja der katholische Glauben, deswegen ja. Ist das vielleicht doch noch ein bisschen mittelalterlicher und verwurzelter.
Aha. Aber damit sagst du jetzt, du hast erst gesagt, wenn wir modern und gebildet sind, das sind die Polen auch, die Polen gehen auch zum Gymnasium, sie studieren auch, sie haben auch Wissenschaftler, auch Top-Wissenschaftler, sie haben Forschungsinstitute und trotzdem sind sie, glauben sie an Gott. Oder die Amerikaner, nicht, ob man sie mag oder nicht, immerhin sind viele Top-Forschungen in den USA, sind in den USA, etwa 30% der Amerikaner sind evangelikale Christen, ja, so also noch schlimmer, nicht nur an Gott glauben, das tun ja noch viel mehr Amerikaner, sondern sie sind sogar noch Evangelikale, also so ganz religiöse Fundamentalisten. Ja, wie kommt denn das? Es gibt eine Untersuchung von den Nobelpreisträgern der letzten 100 Jahre. Und Nobelpreisträger heißt ja so die Creme de la Creme in der Naturwissenschaft, also all die besonders Klugen, auf die wir uns beziehen. 80% von den Nobelpreisträgern waren religiös, glaubten an einen Gott. Also das waren Hindus, Muslime, Christen und so weiter. Wieso das? Wenn die alle so top gebildet sind, die müssen doch genau nach deiner These erst recht alle Atheisten sein. Ja. Ja, siehst du? Genau, also heißt es, deine These ist falsch.
Ja.
Ja, genau. Habe ich ja geahnt, dass du schon vorher wusstest das. Aber so könnte man jetzt argumentieren. Und ich sage euch ja Argumente, die relativ kurz gehen, relativ schnell gehen, ohne jetzt endlos weit ausholen und viel zu analysieren, aber die einem Gesprächspartner, der zumindest einigermaßen bereit ist, mitzudenken, zumindest sein, diese These ist, im Grunde genommen steckt hinter der These auch eine riesige Selbsteinbildung. Weil nämlich zu allen Zeiten meinten Menschen, sie seien an der Spitze der geistigen Entwicklung. Und das Problem ist, dann kommt eine nächste Generation, die denken wir genau dasselbe über sich. Also es genau. Yep, yep.
Dann müsste man sich so ein bisschen zumindest informieren, was sind das denn?
So ist das. Ja. Genau. Und jetzt nicht, dass du sie ausgibst als alle gläubige Christen. Nee, das sind alle möglichen Leute, auch das sind Traditionschristen darin und Muslime und was weiß ich alles. Aber auffällig, dass nicht automatisch mit wissenschaftlicher Spitzenleistung Atheismus verbunden ist. Was manche ja gerne suggerieren wollen. Damit wir sagen, nee, so ist das nicht. Sogar einige der historisch allerbekanntesten Wissenschaftler, von denen wir denken, ja, die haben doch gerade ihren Zeitgeist in Frage gestellt, wie ein Newton. Der sich gar nicht nach Zeitgeist gerichtet hat und trotzdem fest von Gott überzeugt war und dann sogar noch seinen Kollegen Bibeln verschenkt hat, weil seine Kollegen waren viel atheistischer und die wollten nicht an Gott glauben, weil sie das für modern hielten. Und er schenkt ihnen dann noch Bibeln, damit sie darin lesen und dann merken, es gibt doch einen Gott. Wo ich denke, das ist doch erstaunlich. Also weil schnell kommt ja auch das Argument, ja, die mussten damals an Gott glauben. Nee, da merken wir, die meisten Kollegen von Newton, die waren eben auch skeptisch Gott gegenüber. Aber Newton als Spitzenwissenschaftler seiner Zeit und selbst bis heute Spitzenwissenschaftler war der Überzeugung, es gibt einen Gott. Das heißt ja noch natürlich immer noch nicht, dass es ihn gibt. Nur das heißt, dass dieses Argument, die Leute haben nur an Gott geglaubt, weil sie dumm waren, wenig gebildet waren, so nicht stimmt. Bildung hat erstmal direkt mit Glauben nichts zu tun. Ich würde jetzt sogar noch dem etwas gesellschaftskritisch entgegnen. Ja, heute ist hier eher das Problem, dass Leuten eingeimpft wird, sie müssten Atheisten sein, um intellektuell redlich zu sein, weil an der Uni dauernd nur atheistische Professoren gibt. Ich kenne Studenten, die unterdrückt werden, weil sie sich zu Gott bekennen, obwohl sie gute Leistungen bringen. Da würde ich sagen, ja, das ist ja eher ein Problem. Also das heißt, Leute werden gezwungen, atheistisch zu werden. Das hat ja jetzt gar nicht mit Redlichkeit zu tun. Was ich auch beobachten kann, ich kann das auch benennen, weil ich bin ab und zu bei Studentengruppen, die mir genau solche Sachen erzählen, dass sie Probleme bekommen, besonders bei Geisteswissenschaften, wenn sie Bezug auf Gott machen, selbst wenn der rational begründet ist. Ja, okay, was gibt es sonst noch so, was Leute nennen, das ist also das geht auch in die ähnliche Richtung, manche Leute sind dann auch etwas schärfer, als du das ausgedrückt hast, die sagen nämlich, dass der Glaube an Gott sei eine Erkrankung, das ist immer beliebt, nicht? Denn wer krank ist, mit dem musst du nicht mehr diskutieren, also wer Homosexualität kritisch empfindet, der ist eben krank und wer noch in der Ehe bleiben will, der ist auch krank und wer an Gott glaubt, ist auch krank, da musst du halt nichts mehr sagen. Die Urthese geht wahrscheinlich zurück auf Sigmund Freud. Sigmund Freud hat eben in seinem Buch, was er über Religion geschrieben hat, was allerdings wahrscheinlich mehr eine Art seine eigene Biografie verarbeitet, als wirklich objektive Kenntnisse hat, da sagt er, Religion bzw. der Glaube an Gott sei eine kollektive Neurose. Und das ist alles klar, wenn es eine Neurose ist, krank, also muss man es behandeln. Kleines Problem noch, dass die Mehrheit der Bevölkerung zu seiner Zeit dann neurotisch war, also krank war. Normalerweise definieren wir Krankheit aber als Ausnahme. Also das heißt, das Normale ist das Gesunde und die Ausnahme ist dann die Krankheit. Im Normalfall, das ist ja komisch. Und dann müssen wir jetzt sagen, Sigmund Freud nennt aber auch keine Beweise. Er sagt einfach, das ist eine Neurose. Und dann würde ich jetzt sagen, als wissenschaftlich kritisch denkender Mensch, ja, bitte sehr, wo ist der Beweis? Und der Beweis ist null. Denn jetzt könnte ich die Gegenthese aufstellen. Ich könnte sagen, der Atheismus ist eine kollektive Neurose. Und jetzt? Dann merken wir eine Behauptung gegen die andere. Und ich könnte doch auch sagen, meine ist natürlich auch plausibel. Denn wir merken, der Mensch ist von Natur aus nämlich religiös, das werdet ihr merken, ihr müsst nur in die Grundschule gehen, die Kinder glauben an alles Mögliche, die glauben an Elfen, Feen, Hexen, sonst irgendwie etwas. Erst wenn sie älter werden, wird ihnen das alles ausgetrieben. Also das heißt, ganz faktisch ist doch so, der Mensch ist religiös geboren und wird hinterher zum Atheismus erzogen. Also muss das doch das Künstliche sein. Das ist das Krankhafte der Gesellschaft. Also hier ist das natürlich schon ein bisschen provokativ, nicht? Aber manchmal muss man auch ein bisschen provokativ hier dann herausfordern und so. Und das kann ich belegen. Also ich kann das belegen. Es gibt nämlich Umfragen oder auch persönliche Erfahrungen. Ich weiß nicht, hatte ich euch erzählt von meiner Frau, die hat letzten Weihnachten, sie macht so in einem Schloss bei uns, Prager Schloss, macht sie Führungen. Und da hatte sie Kinder und hat dann immer versucht, sie was auch vom Glauben reinzubringen. Und dann fragte sie die Kinder dabei eben, wer glaubt an Gott? Grundschulkinder, zweite, dritte Klasse, die allermeisten sagen, sie glauben an Gott. Wobei die Eltern sind häufig nicht religiös oder traditionsreligiös. Sie hat dann später eine Klasse, 12. Klasse Gymnasium, wer glaubt an Gott? Waren nur noch zwei, melden sich. Ist die Frage, was denn da passiert? Ja eben, das ist nicht ihre eigene Überlegung, sondern die Kinder werden von atheistischen Lehrern, der atheistischen Gesellschaft zum Atheismus erzogen. Würdest du das nicht machen, dann würden, also das wäre jetzt mein Argument, wo ich sage, ja meine These halte ich für viel glaubwürdiger, nämlich dass der Atheismus eine kollektive Neurose ist. Also so stark würde ich das vielleicht vorsichtig nur sagen, vielleicht nur jemand, wie man gar nicht mehr reagiert, dann so ein bisschen aufwecken und so. Aber das geht eher in eine ähnliche Richtung. Einfach dieses, alle sind dumm und früher waren, jetzt sind wir klüger oder sowas und ja, das passt nicht so ganz. Also noch was? Ja. Ja, da würde ich sagen, in einer gewissen Weise hast du ja recht. Allerdings ist das ja nicht ein logisches Argument, sondern ein pragmatisches Argument, was den wissenschaftlich denkenden Menschen nicht überzeugen wird. Denn jetzt könnte man auch sagen, die klassische Physik war schön einfach, da konnte man alles gut berechnen. Und dann kam der böse Albert Einstein, hat durch eine Relativitätstheorie alles durcheinander gebracht und jetzt die Physik viel komplizierter. Also sollten wir den Physiker jetzt auffordern, streich die Relativitätstheorie durch, denn sie macht das alles komplizierter. Aber das tut kein Physiker. Weil der Physiker nämlich sagt, ja, aber wenn die Wirklichkeit so ist, ja, dann müssen wir sie so berechnen. Und genau dasselbe würde ich hier auch sagen. Ja, klar, mit Gott werden manche Sachen komplizierter. Aber wenn es Gott wirklich gibt, ja, dann ist es doch realitätsfremd, wenn wir ihn ausschließen, um die Sache einfacher zu handhaben. Das ist so wie der Ehemann, der seiner Frau sagt, Schatz, wir haben doch gar keine Probleme, indem er einfach alle Probleme ignoriert, weil dann geht es einfacher. Denn die Probleme zu besprechen und zu lösen, ist kompliziert. Also das heißt, wenn die Realität kompliziert ist, dann hilft es uns nicht, wenn wir sie künstlich vereinfachen, nur weil wir uns scheuen, diesen komplizierteren Fragen nachzugehen. Und genauso hier würde ich auch sagen, dass das Leben komplizierter wird, ja, das ist an vielen Stellen so. Wenn es Gott aber wirklich gibt, dann ist es begründet, dass wir das Leben komplizierter machen, weil es eben in der Realität auch komplizierter ist. Das heißt, der Atheist versucht es künstlich zu vereinfachen, aber es ist ja eben gar nicht so einfach. Das heißt, hier würde ich sagen, da musst du mehr den Blick sehen für die Realität. Also, weil wie gesagt, das Argument ist ja ein pragmatisches, denn grundsätzlich können wir nicht sagen, dass die Welt wirklich immer nur einfach ist, sondern eigentlich ist ja sogar so, der wissenschaftlich denkende Mensch merkt, umso tiefer sich in der Wissenschaft reinarbeitet, umso komplizierter wird die ganze Sache. Häufig hat man die einfachen Lösungen, ehe man sich intensiver damit beschäftigt hat. Bei fast allen Fragen, egal welchen Bereich ihr studiert, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, werdet ihr merken, umso tiefer ihr euch reinarbeitet, umso mehr gibt es Schattierungen, Unterschiede und Ausnahmen und Sondersachen und Ursprünge und so, umso mehr. Und das ist egal, wobei wir anfangen. Da könnten wir sagen, ja eben, warum heiratet ein Mann eine Frau? Können wir ganz einfach sagen, ja, das ist einfach so, nicht Biologie. Und dann gucken wir, dann kommen wir immer mehr und dann kriegen wir die These und die These und die These. Und klar, das macht die Welt komplizierter. Aber wenn die Realität so ist, sollten wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist ja das, was wir klären müssten, nicht, ob die Realität so ist. Aber pragmatisch, ja. Ich meine, oder das käme ich also auch für das ähnlich heraus. Was weiß ich? Ich habe jetzt Probleme mit meinem Rücken. Und dann sagt der Physiotherapeut mir, ja, jetzt müssen Sie aber regelmäßig Sport machen. Ich sage, ja, hey, das ist ja mein Leben viel komplizierter. Jetzt muss ich jeden Tag schwitzen, tut mir auch alles weh und so. Ja, aber wenn ich wirklich Probleme mit dem Rücken habe, ist das der bessere Weg, weil auf Dauer werden sonst da die Probleme viel größer. Und jetzt könnte ich sagen, ja, genauso ist es mit Religion. Wir leben jetzt vielleicht ganz gut ohne, aber wenn wir bestimmte Sachen in unserem spirituellen Leben nicht beachten, werden am Ende die Probleme viel, viel größer. Und jetzt können wir noch was bewältigen, also sollten wir es lieber jetzt tun, als die Probleme immer größer werden zu lassen. Zum Beispiel auch so wäre jetzt eine mögliche Antwort. Ja, was gibt es sonst noch für Argumente, die Leute sagen, es gibt hier keinen Gott, bitte? Ja, Das ist das klassische Argument von Feuerbach, Ludwig Feuerbach, der dann gesagt hat, Religion bzw. Gott ist die Projektion der menschlichen Wünsche. Also der Mensch stellt sich Gott vor, weil er dann besser leben kann. Marx meinte das auch, der Mensch stellt sich das vor, damit er eben in der aussichtslosen, frustrierten Welt dann irgendeinen Lichtpunkt hat und so. Und also erstmal müssen wir sehen, das ist hier eine Behauptung. Zweitens, ich würde sagen, ja, es scheint durchaus für mich einiges dafür zu sprechen, dass diese Behauptung richtig ist. Ich beobachte ganz vielfach, dass Leute sich einen Gott erfinden, wie sie ihn brauchen. Heißt das aber, dass es umgekehrt keinen Gott gibt? Und das ist dann die entscheidende Frage, nein. Das heißt ja nur etwas, wie Menschen mit dem Gedanken an Gott umgehen. Und jetzt können sie korrekt damit umgehen, sie können auch nicht korrekt damit umgehen. Aber wie sie damit umgehen, sagt noch nichts darüber aus, ob es das gibt oder nicht. Hier würde ich ja sogar sagen, eigentlich rein pragmatisch, wenn es einem Menschen wirklich hilft, wäre das doch für mich eher sogar noch ein Argument dafür, dass etwas Wahres dahinter steht, als dass nichts Wahres dahinter steht. Also wie bei Medikamenten, hatten wir ja gestern darüber diskutiert, wenn ich ein Medikament habe, was mir real hilft, immer wieder, dann ist das für mich erstmal eher ein Argument davon auszugehen, dieses Medikament existiert wirklich oder hat wirklich einen Heilstoff. Kann ja sein, dass ich mich irre, aber das ist doch die wahrscheinlichere Lösung. Aber jetzt zu sagen, weil das Medikament hilft, deshalb ist das bestimmt nicht existent oder falsch, das halte ich für eine abenteuerlichere Schlussfolgerung, die weniger begründbar ist. Aber genau so argumentiert ja Feuerbach. Da sagt er, da sind Leute, die das Leiden in der Welt besser ertragen können, weil sie an Gott glauben. Deshalb gibt es keinen Gott und sie haben sich das eingebildet. Hier würde ich sagen, nein, umgekehrt doch gerade. Wenn wir eine reale Veränderung im Leben der Menschen sehen, die können besser mit Problemen umgehen, würde das doch eher zu der These passen, es gibt einen Gott, was diese Leute nämlich glauben und deshalb können sie ihr Leben besser bewältigen. Dass es aber Menschen gibt, die sich einen Gott nach dem eigenen Bild schaffen, das würde ich gar nicht leugnen, das gibt es. Deshalb gibt es ja auch so endlos viele Gottesvorstellungen und deshalb ist ja ganz besonders in unserer Zeit eher der Gott verbreitet, der lieb und nett ist, der alles macht, was du willst und dich ständig segnest und dir Kuscheleinheiten gibt, der ist am leichtesten verbreitet. Von dem glaube ich aber nicht, dass es den wirklich gibt. Ich könnte auch noch weiter argumentieren, dass nämlich meine Gottesvorstellung habe ich mir gar nicht ausgedacht. Denn ich würde mir einen Gott, wenn ich mir ausdenken würde, ganz anders ausdenken. Ich glaube an ein Gottesbild, was es schon seit 3000 Jahren gibt, mit dem ich nie zu tun habe, was ich auch nie hätte erfinden können. Also das heißt, meines scheint von außen zu sein, losgelöst nicht nur von anderen. Denn manchmal ärgere ich mich ja sogar an dem Gottesbild. Da würde ich mir einen Gott wünschen, der anders wäre. Also ich würde mir zum Beispiel einen Gott wünschen, der alle Menschen einfach rettet. Also, weil ich bin nicht so, dass ich sage, oh, du ärgerst mich, also hör ich in die Hölle. Nein, da würde ich sagen, okay, du nervst zwar, aber am Ende, gut, besser doch in den Himmel. Aber ich glaube das nicht, weil ich an einen Gott glaube, der etwas anderes sagt. Also etwas sagt, was ich eigentlich gar nicht so will. Was ebenfalls gegen diese These spricht, dass mein Gott jetzt rein meiner Fantasie entspricht, dann könnte man sagen, natürlich der Fantasie von irgendjemand anders. Das wäre dann die nächste Stufe. Aber mein Grundargument wäre ja das, was ich gerade gesagt habe. Selbst wenn einige Menschen sich ein Gottesbild machen, ist das noch kein Beweis dafür, dass es keinen richtigen Gott geben kann, sondern nur, dass Menschen diesen Gedanken von Gott in ihrem eigenen Interesse gebrauchen oder missbrauchen. Das wäre aber genauso, als wenn jetzt einer sagt, es gibt keine Liebe. Einfach, weil er gerade im Liebeskummer ist und der Partner sich getrennt hat. Da würde ich sagen, ja klar, es gibt Leute, die missbrauchen Liebe zu irgendwelchen Zwecken. Die sagen, wenn du mich liebst, machst du das und das. Und das heißt aber nicht, dass es Liebe wirklich nicht gibt, sondern das heißt einfach, dass Liebe gibt es. Und weil sie gibt, missbrauchen Leute sie für persönliche Zwecke. Und genau das ist, glaube ich, was bei Religion passiert. Es gibt Menschen, die missbrauchen Religion, indem sie selbst erfinden, manipulieren, umbauen. Aber das hat nicht direkt das damit zu tun, ob es Gott gibt, sondern für mich wäre das sogar eher noch ein Hinweis darauf, es gibt Gott und deshalb kann man es so gut missbrauchen. Wenn es das gar nicht gäbe, wäre es viel schwieriger, das zu missbrauchen, zumindest über so Jahrtausende hinweg. Aber wie gesagt, das ist ja noch kein Beweis, dass es Gott gibt. Es ist nur eine Entgegnung darauf, dass dieses Argument nicht wirklich stichhaltig ist, die Existenz Gottes auszuschließen, sondern nur einen Missbrauch des Gedanken an Gottes beschreibt.
Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu Feuerbach und dem Beispiel mit dem Medikament, das du hast,
ja,
dann kann der andere ja entgegnen, das Placebo ja auch helfen. Also bilde ich mir ein, es gibt einen Gott und der hilft dir.
Ja. Das wäre auch durchaus möglich, wäre in meinem Rahmen durchaus möglich, nur das ist noch kein Beweis, dass es nicht wirkt. Das ist eine These, die ich aufstelle und jetzt müsste ich noch näher untersuchen. Das machen Mediziner mit Doppelblindstudien oder sowas, wo man dann eben diese persönliche Einbildung ausschließt. Das könnte ich jetzt ja für Religion versuchen, genauso zu machen. Aber ein Mediziner, der einfach sagen würde, weil es wirkt, gibt es das nicht. Das wäre vollkommen unwissenschaftlich, weil das mich genau die Überprüfung der Wissenschaft auf den Kopf stellt. Denn im Normalfall gilt erst einmal, wenn ein Medikament wirkt und wir das in großem Maßstab messen können, dann ist ein realer Wirkstoff vorhanden. Die andere These könnte ein Zweifler äußern, der müsste das gut belegen und dann auch so, aber dann geht es genau umgekehrt. Das heißt, die Beweispflicht kehrt sich um. Also kein Mediziner käme auf die Idee, der Stoff wirkt, oh, den gibt es nicht. Der Stoff wirkt nicht, oh, das ist bestimmt die richtige Medizin. Würde kein Mensch machen, würde man auch in der Realität weder bei technischen Anwendungen noch bei den Zielen noch sonst irgendwas machen. Das ist ja für mich noch nicht der Beweis, dass es wahr ist, sondern nur zu sagen, das ist kein gutes Argument gegen die Existenz Gottes. Wenn überhaupt, das ist ja nur mein Argument, wenn überhaupt wir es werten, dann wäre es erstmal ein Punkt dafür, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, wäre erhöht. Es wäre auch möglich, dass es trotzdem noch Einbildung ist. Aber es wäre ja auch die Option, die wir überprüfen müssen, dass wirklich was dahinter steht. Wie bei einem Medikament. Ich gebe dir eine Pille gegen Schmerzen. Es könnte sein, es ist die Einbildung. Es könnte aber auch sein, dass es ein wirklich echtes Medikament ist. Und genauso würde ich hier auch sagen, wenn wir merken, der Glaube hilft den Menschen, könnte es sein, es ist eine Einbildung. Das müssten wir überprüfen. Es könnte aber auch die Option sein, dass ein realer Gott dahinter steht. Also nur generell davon auszugehen, weil es hilft und wir daran festhalten, gibt es es nicht. Das ist sowohl wissenschaftlich als auch logisch falsch. Also das wäre ja nur mein Argument. Nicht, dass es ein Beweis ist, aber es ist in jedem Fall kein Beweis dagegen, sondern wenn eher ein Plausibilitätshinweis auf die Existenz Gottes, ein Hinweis, nicht mehr. Und das würde ich dann durchaus ausbauen. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt dem nachgehen, dem Argument, sogar noch viele gute Gründe hätten, wo wir nämlich sogar Menschen haben, die sich gar nichts eingebildet haben und trotzdem dann durch Gott getröstet worden sind, was dann eher noch mehr dafür spricht, denn Placebo braucht normalerweise einen starken Glauben daran, aber wir erleben ja Leute, sowohl in der Bibel als auch in der heutigen Zeit, die das alles in Zweifel ziehen, die gar keine Hoffnung mehr haben und dann plötzlich getröstet werden. Und man denkt, ja, woher kommt denn das jetzt plötzlich? Also normalerweise funktionieren Placebos, umso stärker du daran glaubst, umso stärker bist du getröstet. Oder gesund oder sonst was. Und da merken wir, beim Glauben funktioniert das nicht. Aber das wäre schon die übernächste Argumentation, wenn wir dem nachgehen. Ja. Sonst noch was? Argumente, warum es Gott nicht geben kann? Ja, das ist dann eine Sache, die jetzt nicht direkt auf die Existenz Gottes ausgeht, sondern das ist das Glaubensbekenntnis der Postmoderne. Das wird heute sehr häufig gesagt. Mich wundert immer wieder, wie die Leute das wiederholen, wobei das eigentlich ihrem täglichen Leben und ihrem logischen Denken total widerspricht. Weil in den meisten Teilen ihres Lebens wird doch genau andersrum gepolt. Also stell dir mal vor, du würdest sagen, bei der Klimaerwärmung. Okay, für dich gibt es Klimaerwärmung, für mich nicht. Ich kaufe mir ein großes Auto, möglichst 20 Liter verbraucht es, ich fliege durch die Welt. Was würden die meisten Leute sagen? Genau, du Spinner, du Zerstörer der Umwelt, du böser Mensch. Da würde ich sagen, hey, wieso, du sagst doch gerade, für mich gibt es eine Wahrheit, für dich gibt es keine Wahrheit. Also, da doch. Oder wenn ich sage, da mit den schwarzen Afroamerikanern. Würde ich sagen, ja, hey, ich bin dafür, alle schwarzen Afroamerikaner sowieso, die sind jetzt schwarz, die müssen unterdrückt werden, die sind nicht so viel wert wie Weiße. Und, was sagst du?
Hä? Also warum?
Ja, nicht nur das. Wenn ich das im Internet sagen würde, die Leute würden mir Brandbomben schicken. Die würden mich töten, die würden mir ein Virus schicken oder sonst was. Da ist gar nichts, null mit Freiheit. Das ist eine absolute Wahrheit und die gilt unhinterfragt. Die darf man nicht mal in Frage stellen. So gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich könnte jetzt 10 Sachen aufzählen oder 20 oder noch mehr, wo dann ganz stark diese Leute, die sagen, hier, das ist doch deine Sache, das ist meine Sache, bei ganz vielen Dingen ihres Alltags, die ja nicht mal beweisbar sind. Ich rede ja nicht mal von naturwissenschaftlichen Dingen. Wenn ich von naturwissenschaftlichen Dingen rede, dann würde ich ja sofort merken, das ist doch Quatsch. Also ich kann doch nicht sagen, für mich ist 1 plus 1 2, für dich ist 1 plus 1 3. Da würde ich sagen, nee, geht nicht, das sind die Regeln, die sagen für jeden das Gleiche, da wäre es ja noch klarer. Also damit merken wir ganz deutlich, dieses so häufig wiederholte Argument gilt nur dann, wenn es eigentlich gar keine Wahrheit gibt. Dann kann jeder einen Wahrheitsanspruch aufstellen, weil ja alle falsch sind. Sobald es eine feste Wahrheit gibt, dann schließt die bestimmte andere Aussagen aus. Wie in der Mathematik, wie in der Frage, wie gehen wir mit Afroamerikanern um oder sonst was, dann gibt es eine Wahrheit und dann lohnt es sich, die zu verteidigen. Das tut mein Gesprächspartner ja auch andauernd, sogar noch viel massiver als ich. Also wenn ich sehe, wie in der Öffentlichkeit Druck ausgeübt wird wegen irgendwelchen Überzeugungen, die man unbedingt vertreten muss, in keinem Fall das anders sehen kann, dann merke ich, es ist ja noch viel stärkerer Druck. Nur bei Fragen über Gott, da wird dann plötzlich ausgeklammert. Was steht eigentlich dahinter? Dahinter steht eigentlich eine totale Intoleranz, nämlich die Intoleranz, Religion spielt eigentlich keine Rolle und deshalb ist egal, was die Leute glauben. Das steht dahinter. Da würde ich sagen, hey, jetzt nimmst du das ja gar nicht ernst. Also du nimmst mich nicht ernst. Ich glaube das, ich glaube, dass es einen Gott gibt und du sagst, das ist jetzt bloß meine persönliche Spinnerei. Denn du kannst ja nicht sagen, für mich gilt das. Denn wenn ich glaube, es gibt einen Gott, der über die ganze Welt herrscht, dann herrscht er auch über dich. Also musst du sagen, nein, es gibt keinen Gott, der über die ganze Welt herrscht, du bildest dir das nur ein. aha, also nimmst du meinen Glauben gar nicht ernst. Nicht? Also und plötzlich merken wir, ah, das ist nämlich das Eigentliche, was dahinter steht. Das klingt tolerant, ist aber gar nicht tolerant. Solche Aussagen sind im höchsten Grade intolerant, weil sie eben meine Meinung oder auch die Meinung des Muslims gar nicht ernst nehmen. Frage ich einen überzeugten Muslim, der sagt genauso, Allah ist der, der über die ganze Welt herrscht und so. Da sagst du, Herr, willst du alles nur ein? Denn sonst könntest du ja gar nicht sagen, für dich gilt das, für dich gilt das. Denn der Muslim sagt, wenn Allah über die ganze Welt herrscht, ja, dann herrscht er eben auch über dich. Und du bist im Irrtum. Und die armen Christen haben es nämlich verstanden. Das sagt jeder überzeugte Muslim. Das sagt jeder überzeugte Buddhist, jeder überzeugte Hinduist, das sagen alle möglichen Leute. Das heißt, jeder, der überhaupt seine Weltanschauung oder Religion ernst nimmt, wird das sagen, muss das ja sogar sagen, weil sonst würde er indirekt ja sagen, in Wirklichkeit stimmt das alles nicht, das ist jetzt bloß eine persönliche Vorliebe oder so. Aber genau das behaupten die Religion und Weltanschauung nicht. Also insofern, wir müssen erkennen, solche Sachen, die werden uns vorgestellt als besonders tolerant und in Wirklichkeit sind sie weder logisch stimmig, Beispiel Mathematik, Naturgesetze, sonst irgendwas. Und sie werden auch von den Personen nicht praktiziert. Beispiel gesellschaftliche Normen, die als absolut sicher vertreten werden und wo erwartet wird, wenn ich das nicht vertrete, bin ich ein böser Mensch, den man beschimpfen muss und wo man gar nicht mehr diskutiert. Das ist null Freiheit. Und das müssen wir dann vor Augen haben. Also uns nicht dadurch beeindrucken lassen, dass das scheinbar so großzügig klingt, denn in der Wirklichkeit ist das nicht so großzügig, wie es klingt.
Was ich in dem Sinne auch glaube,
ja.
Wie kannst du dann sagen, dass die anderen nicht die Wahrheit haben?
Tja, dasselbe sollst du einen Professor fragen, der bringt dir Mathematik bei und er sagt, er hat die Wahrheit erkannt, wieso gilt nicht eine andere Wahrheit? Ja, also dein Professor bringt dir irgendwelche physikalischen Gesetze bei. Jetzt gibt es Leute, die leugnen diese physikalischen Gesetze. Ja, würde ich sagen, ja, wieso ist der Professor für Physik so intolerant, dass er meint, die einzige Wahrheit zu haben, wo es doch andere gibt, die diese Wahrheit nicht glauben? Was dahinter steht, ist, dass eine absolute Wahrheit gilt, auch für einen anderen. Ist ja nicht von vornherein falsch. Nur jetzt muss ich belegen, dass diese Wahrheit gilt. Wenn ich es belegen kann, dann müsste der andere der Realität ins Auge sehen und seine Position verändern. Und das gilt für Religion auch. Und das heißt, wenn der andere mir fragt, ja, dann nennen wir doch Argumente. Dann würde ich sagen, ja, genau, dann nenne ich dir Argumente dafür, warum ich glaube, dass meine Sicht von Gott richtig ist und die Sicht des anderen falsch ist. Du kannst die Argumente überprüfen, dann kannst du es annehmen oder nicht annehmen. Aber nur grundsätzlich, weil ich einen Wahrheitsanspruch aufstelle, zu sagen, das muss schon böse sein, das ist schlecht und das tun alle möglichen Leute, tut der Physikprofessor auch. Oder noch schlimmer, der Soziologieprofessor, was ja noch viel weniger fassbar ist, der tritt auch auf und sagt, ich habe die große Lösung, wir leben in der offenen Gesellschaft nach Niklas Luhmann und das funktioniert so und so und so und der Student soll es glauben. Wobei es ja viele andere Ansätze gibt, die ganz anders das sehen. Das wäre ja, wieso? Ja, und jetzt natürlich würde er sagen, wenn er, viele Professoren sind ja vollkommen intolerant, wenn du nachbohrst, erlebe ich immer wieder, dann sagen sie, Frau so und so, das ist doch schon erforscht, das können Sie nachlesen in den Doktorarbeiten, so, was eigentlich heißt, ich habe keine guten Argumente, aber ich habe die Autorität der Wissenschaft hinter mir. Oder das, was ich dafür halte, was schlecht ist. Aber sagen wir mal, der Ehrlichere, der würde jetzt diskutieren und Gründe nennen und vielleicht am Ende sogar sagen, okay, man kann das auch unterschiedlich sehen, aber ich halte die Argumente für die These stärker als die Argumente dagegen. Das wäre dann meistens ehrlich. Und da würde ich sagen, ja genau, da können wir doch bei Religion auch so machen. Dann nenne ich meine Gründe, warum ich glaube, dass der christliche Glaube wahr ist und der Islam falsch ist und ich habe Gründe, die dafür nennen. Und dann kannst du ja überprüfen, ob du die Argumente nachvollziehen kannst oder nicht. Und dann wirst du hoffentlich, also aus meiner Sicht, hinterher dazu kommen und sagen, ja, die Argumente sind gut, ist nachvollziehbar. Und deshalb kann ich auch mit Überzeugung sagen, das ist falsch. Und zum Beispiel meine Schüler an der Bibelschule lasse ich deshalb auch den halben Koran lesen, damit sie einmal sehen, jetzt, was sagen die Originalquellen. Also nicht nur, dass sie sagen, wir sind jetzt böse auf die Muslime, gar nicht, sondern lese selbst im Koran, bilde dir eine eigene Meinung, vergleiche das, was in der Bibel ist. Und interessanterweise, ich mache das schon ziemlich lange und bisher kein einziger Schüler ist zum Ergebnis gekommen, der Koran ist wahr. Und dann würde ich das genauso auch einem Muslim gegenüber sagen, würde ich sagen, okay, ich lese bei deinem Koran und du lest in der Bibel und dann reden wir darüber und dann tauschen wir Argumente aus. Mache ich auch immer wieder. Und also deshalb, ich scheue ja die Auseinandersetzung. Dahinter steckt ja häufig, ich behaupte das und die anderen behaupten das und jetzt gäbe es keine Möglichkeit, Wahrheit festzustellen. Und das ist ja falsch. Es gibt genauso im Bereich der Religion Möglichkeiten, Wahrheit festzustellen, wie im Bereich von anderen Wissenschaften. Nur müssen wir natürlich sachspezifische nehmen. Wir können jetzt keine physikalischen, chemischen nehmen, sondern wir müssen Argumente nehmen, die mit Logik zu tun haben oder Übereinstimmung mit der Wirklichkeit oder solche Sachen, die hier also relevant sind. Und dann geht das. Und das könnten wir dem anderen vorschlagen. Das Problem ist ja häufig, dass Leute, die sich mit solcher Sache rausreden, im Grunde genommen sich nie intensiver mit den Religionen und ihrem Wahrheitsspruch auseinandersetzen wollen. Sie wollen gerne sagen, ah, bin ich fein raus? Es gibt Leute, die sich widersprechen, also muss ich mich mit nichts beschäftigen. Und dann, nee, das ist ja viel zu billig. Das geht wieder in der Wissenschaft. Was lernt man, wenn man studiert? Du musst verschiedene Thesen kennen, gut darstellen, miteinander vergleichen, argumentieren und dann deine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Ja, genau dasselbe würde ich hier sagen auch. Also deshalb natürlich sogar, ja, dann ist Religion ja sogar wissenschaftlich. Wir können wissenschaftlich damit umgehen, indem wir Argumente sehen, prüfen, darstellen und so. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass da einige für den christlichen Glauben sprechen. Und wenn nicht am Ende der andere das so sieht, dann ist das ja immer noch seine Sache. Ich will ja keinen zwingen. Nur ich trete mit einem Absolutheitsanspruch auf, der nicht von mir kommt, sondern der von der Religion kommt oder dem, der sie gegründet hat, also dem Gott, der sich in der Bibel mitteilt oder Jesus, der sich in der Bibel mitteilt. Genau dasselbe würde der Muslim sagen für Allah und Mohammed. Und jetzt müssen wir diese Wahrheitsansprüche überprüfen. Aber generell schon zu sagen, alle sind gleichberechtigt nebeneinander, macht man in keiner ernsthaften Wissenschaft, sondern da werden Wahrheitsansprüche überprüft und dann bewertet. Und genau dasselbe würde ich hier auch sagen. Und dann, glaube ich, nimmt man die Sache ernst. Sonst würde ich sagen, hey, du nimmst die Sache nicht wirklich ernst. Oder eben sogar noch weiter, wie ich gerade gesagt habe, du diskriminierst mich. Denn ich behaupte, das ist wahr und jetzt tust du so, als ob das bloß meine Spinnerei ist. Jo. Ja. Ja, auch eine ganz interessante Aussage. Allerdings würde ich sagen, jetzt bist du auch wieder so ein vollkommen intoleranter Mensch, so, der meine Sache nicht ernst nimmt und die Hindu auch nicht ernst nimmt. Jetzt fragst du einen Hindu, ist der Hindu überzeugt, dass wir alle an denselben Gott glauben? Ja, genau. Genau, jetzt bist du der Stolze von außen, der meint, er steht über allen Religionen, kann alle Religionen beurteilen und weiß, alle Religionen sind falsch. Ich sage, hey, wie intolerant bist du? Du hast die gar nicht ernsthaft geprüft und erklärst gerade mal 80% der Menschheit für Irrtum befangen und alle sind Spinner und so. Nämlich alle Muslime sind Spinner, weil sie meinen, sie haben den einzigen Gott und alle Hindus und alle Buddhisten und alle Christen. Ja, das sind 80% der Menschheit. Das heißt, mit welchen guten Argumenten behauptest du das denn? Du sagst einfach, die fischen am selben Teich. Welche sind denn die Beweise dafür? Es gibt nämlich gar keine. Da sagt also der Hindu, ich werde in die Ewigkeit kommen und das ist das irrwige Nirvana und werde ständig wiedergeboren und so weiter. Da kommt der alte Germaner und der sagt, ich werde ins Valhalla gehen. Jetzt sagst du, die lügen alle, denn in Wirklichkeit sind die am selben Teich. Ja, in welchem Teich sind die denn? Ist das jetzt der Teich, wo Valhalla ist, wo du dich endlich zerstückelst? Oder ist der Teich, wo deine Seele sich auflöst und du dann im Nebel da aufgehst? Das ist doch was vollkommen anderes. Wie können die dasselbe sein? Wie können diese ganz unterschiedlichen Konzeptionen am Ende dasselbe sein? Das kann nämlich nur der sagen, der als Atheist da herangeht, der von vornherein alle Religionen als falsch erklärt und sagt, ihr spinnt ja sowieso alle, also nehmt die Sache nicht so ernst. Aber das ist ja total intolerant. Das heißt, du nimmst weder den Hindu ernst, noch den Buddhisten, noch den Christen, noch den Juden oder so. Die alle sagen ja, dass sie ein unterschiedliches Glauben, benennen das auch, trotz der Ähnlichkeiten. Keiner von denen ist ja blind, dass er die Ähnlichkeiten nicht sieht. Die Ähnlichkeiten sind ja offensichtlich, aber die Ähnlichkeiten sind eben nicht alles, sondern es gibt dann auch die vehementen Unterschiede und die benennen die einzelnen Vertreter der Religion ja. Und zwar zu Recht. Und da würde ich sagen, hey, da musst du schon sehr intolerant sein, wenn du sagst, die wollen an unterschiedliche Ziele, die haben unterschiedliche Erlösungswege, die beschreiben auch Gott vollkommen unterschiedlich. Hast du einen Wodan mit der Streitaxt in der Hand, nicht, der da die Schädel spaltet und so, oder du hast eben ein Brahman, so ein Weltgeist oder sowas, oder die Qi-Energie des Konfuzianismus oder so. Ist doch was total anderes. Wie soll das jetzt dasselbe sein? Das ist ja sehr abenteuerlich. Das musste sehr gut begründet werden. Und hier fehlen mir die plausiblen Argumente. Es sei denn, ist das Argument, ihr alle habt ja keine Ahnung, denn alle eure Auffassungen sind falsch. Das ist auch eine Auffassung, die muss man aber begründen. Wie kann ich begründen, dass sie sich alle irren? Das geht eben nur in der Selbstgewissheit und dem Stolz, ich habe Recht, weil ich bin oder weil der Zeitgeist gerade auf meiner Seite ist, zumindest in Westeuropa. Das ist schwach. Also das wäre die Argumentationsstruktur, wo ich dann hineingehen würde. Denn die Behauptung, klar, die kann man stellen und ich würde auch nie bestreiten, dass es Ähnlichkeiten zwischen den Religionen gibt. Aber die Ähnlichkeiten sagen nicht gleich, dass eben die Unterschiede irrelevant seien, die gerade für die Vertreter der Religion von großer Bedeutung sind. Also manchmal in solch einem Beispiel greife ich dann auch noch zu etwas drastischeren Beispielen, wenn ich jetzt Leute habe, die dann eben verheiratet sind, dann könnte ich jetzt ja sogar sagen, wenn die Ähnlichkeiten halt so wichtig sind, dann könnte ich dich fragen, warum hast du diesen Mann geheiratet? Denn der ist ja so wie alle anderen Männer auch.
Das war er nicht.
Ja klar. Ich meine, alle anderen Männer haben zwei Arme, oder?
Ja, vom Äußeren.
Und zwei Beine. Ja, auch vom Inneren. Alle Männer haben einen Magen.
Ja, ja.
Alle Männer haben Gehirn.
Ja, ja. Der Charakter ist nicht gleich.
Aber auch sehr viel ähnlich.
Nee.
Klar. Also wenn ich jetzt könnte ich einzelne Charaktereigenschaften nehmen, dann würde ich sagen, sagst du meinetwegen, er ist vergebungsbereit. Ja, dann kann ich dir 100.000 andere Männer nennen, die auch vergebungsbereit sind. Oder du sagst, er ist sehr mitfühlend. Dann kann ich dir 100.000 Männer nennen, die auch mitfühlend sind.
Ja, am Ende war es eine Entscheidung.
Ja. Und jetzt aber, ich würde ja dein Argument, deswegen habe ich dich zu schnell schon in die Ecke gedrängt dabei, also jetzt würde ich sagen, am Ende sind ja doch Dinge, die dann speziell sind, nur das, was überwiegt, ist das Ähnliche. Ich könnte ja sogar noch weiter sagen, weißt du zum Beispiel, dass von den Genen etwa 95% der Gene deines Mannes sind gleich wie beim Schimpansen? Warum hast du keinen Schimpansen geheiratet? Ja, der Schimpanse wäre vielleicht noch leichter, den kannst du leichter trainieren. Musst du nur die Banane halten, dann macht er, was du willst.
Ja.
Nein, ich will dich ja nicht zu sehr in die Ecke drängen, nicht, dass da irgendein Problem auftritt. Aber ich will jetzt einfach sagen, die Ähnlichkeit allein macht es nicht, sondern wir entscheiden uns meistens wegen der Unterschiede für unseren Partner durchaus gerechtfertigt. Und das sind Unterschiede, und wenn sie auch klein sind, die sind das, die uns auffallen. Da sehen wir eben äußerlich gesehen, ja, viele andere haben auch eine Nase, auch Hände, auch Ohren, haben auch das und das. Und trotzdem merken wir, da ist etwas Besonderes. Und da sagen wir, das ist dieser Mensch, das ist berechtigt. Das tun wir bei ganz vielen anderen Sachen auch und das ist total in Ordnung. Wir dürfen eben nicht nur auf das schauen, was ähnlich ist, das ist vorhanden, das sollten wir auch nicht leugnen, aber das ist nicht immer das, was relevant ist. Manchmal ist es sogar das alles Entscheidende. Nehmen wir mal Medikamente. Die meisten Medikamente, die ihr bekommt, sind zu 99% dasselbe, nämlich reine Trägersubstanz. Ihr könnt mal draufschauen auf den Packungen, ich rede mal von Standardmedikamenten so. Die Wirksubstanz ist meistens nur das ganz Kleine. Nur, weil die Leute sollen auch beeindruckt werden, eine große Tablette, eine größere zu nehmen, das wirkt mehr. Deshalb sind dann hinter 90 bis 95 oder 99% sind Trägersubstanz. Also Trauben, Zucker oder sonst alles Mögliche da drin. Ja, aber gerade dieser kleine Unterschied, der ist das Entscheidende. Machst du meinetwegen 99% dieselbe Trägersubstanz und machst 1% Plutonium rein? Du wirst sagen, ja gut, 1% Unterschied, das macht doch nichts aus, 99% ist dasselbe. Aber du wirst sehen, an dem 1% stirbst du. Also manchmal ist gerade der Unterschied das Entscheidende und hier will ich auch bei Religion sagen, wer von vornherein kann mir garantieren, dass die Ähnlichkeiten das Entscheidende sind, das ist ja nur ein dogmatischer Leitsatz, vielleicht sind gerade die Unterschiede das Entscheidende. Und dann müsste ich auf die Unterschiede genauso intensiv schauen wie auf das Parallele. Ich freue mich ja darüber, dass die meisten Religionen sagen, du sollst nicht töten. Zumindest nicht jeden. Also manche Religionen sagen, bestimmte sagen, darfst du töten, aber halt die meisten nicht. Oder die meisten Religionen sagen, du sollst ehrlich sein, zumindest einigermaßen. Das finde ich ja gut, da kann man auch eine Ethik drauf aufbauen. Aber dann gibt es eben auch vehemente Unterschiede und die spielen für mich eben auch eine Rolle und interessanterweise nicht nur für mich, sondern die spielen für den Hindu, für den Muslim und so weiter ja genauso eine Rolle. Das heißt, die Leute, die alles zusammenbinden wollen, sind fast immer die Leute, die die einzelnen Religionen nicht ernst nehmen. Also das heißt, wenn du siehst, diese Weltreligionsökumene, das sind fast alles Leute, die in ihren Religionen eher die Sache nicht ernst nehmen oder die strategische Ziele verfolgen, die eigentlich was ganz anderes wollen, die Leute alle in einen Sack packen wollen, um sie dann hinterher selbst zu bestimmen. Aber es sind ganz selten Leute, die wirklich fest überzeugt sind. Du wirst da keinen IS-Anhänger finden, keinen Salafisten finden. Du wirst da keinen orthodoxen Juden finden oder sowas. Ja, eben, weil da wirst du höchstens liberale Juden finden. Die am Ende sagen, ja, ach, das ist doch alles nicht so wichtig, spielt doch alles keine so große Rolle. Komm, lass uns in einem Boot sitzen und so. Also das wäre die Argumentation mit dieser Sache von dem See, an dem wir da sind, an dem wir alle zusammenfischen, wo ich sagen würde, hey, das muss erstmal belegt werden. Damit widersprichst du allen anderen Religionen. Du hast relativ wenig gute Gründe, weil du nur auf das Parallele achtest, nicht auf die Unterschiede achtest. Ja, noch einen guten Grund.
Warum sollte ich daran glauben, wenn er vorher ja alles so perfekt gemacht hat und dann stürzt das Gebäude in keine Ahnung wie viel Zeit ein?
Hier gibt es mehrere Antworten. Eine Antwort, die ich jetzt zuerst mal geben würde, ist, weil es ihm kein Mensch glauben würde. Stell dir mal vor, ich würde dich heute ins Gefängnis sperren, weil ich sage, du würdest in 2 Jahren jemanden ermorden. Wärest du dann glücklich? Was würdest du sagen? Du sagst, das würde ich doch nie tun. Ja eben, genau, weil die wenigsten Leute 2 Jahre vorher planen oder 3 Jahre oder 10 Jahre oder was weiß ich, was sie tun würden. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, die Leute würden es nicht glauben, zu Recht werden wir ja immer nur für das verurteilt, was wir getan haben. Wenn also Gott jetzt sagen würde, okay, sparen wir uns das Ganze, wir wissen sowieso, was du tun würdest, wir kommen alle gleich vor dem Gericht und wir sagen, ey, du würdest das und das und das und das tun, verurteilt. Alle würden sagen, nee, das würden wir doch nie tun. Ja, eben Gott ist ja gezwungen, damit wir einsehen, dass er recht hat, dass er den ganzen Plan erstmal ablaufen lässt, damit wir auch sehen, er hat wirklich recht, er ist weise. Und das werden am Ende auch alle eingestehen müssen. Also Gott hat es nicht gemacht, weil das Ergebnis offen war. Das Ergebnis war fest, das wusste er schon. Aber wir würden es nicht glauben, aber er will ja auch, dass wir ihm zustimmen und dass wir auch sehen, ja, er ist gerecht. Und das würden wir nicht tun, wenn es nicht laufen würde. Und das tun wir im Alltag genauso. Wir bestrafen unsere Kinder nicht für etwas, was sie noch nicht getan haben. Nur weil wir ahnen, sie könnten es tun oder so. Das funktioniert nicht. Würden die Kinder als ungerecht empfinden, wir auch. Und genau, da geht das ja Gott auf uns ein. Und sagt,
die würden ja wahrscheinlich argumentieren, was für ein Blödsinn, ne? Weil er ist ja allmächtig. Ja. Also warum hat er diesen Quatsch zugelassen? Wenn er Adam und Eva schaffen hat, dann hätte er doch auch wissen können, oder wusste er ja schon ja. vorher, was passieren wird, weil er sie erschaffen hat ja. und so weiter. Und was ist das jetzt für ein dummes Argument? Warum soll ich an so einen Gott glauben, der schon vorher weiß, geht schief und lässt es zu?
Ja. Hier ist ja die grundsätzliche Sache, die ihr auch alle wisst als Antwort, die wir uns ergeben müssen, ist dann die von Gott eingeplante Willensfreiheit, die wir auch alle schätzen. Und gerade unser Gesprächspartner schätzt das ja sehr, dass er nicht gezwungen ist, sondern sich entscheiden kann, so oder so zu glauben. Das will er ja meistens. Und das sagt ja genau, das ist ja, was Gott auch sagt. Er sagt, natürlich hätte ich dich programmieren können, dass du nur das Richtige tust. Aber eben dann hättest du keine Willensfreiheit mehr. Dann könntest du nicht mehr entscheiden, ich mache das oder das. Aber ich will ja, dass du dich aus freiwilligen Gründen für mich entscheidest. Genau dasselbe, wie wenn wir einen Ehepartner suchen. Wir alle sind ja wahrscheinlich eher gegen arrangierte Ehen. Also nicht, dass wir gezwungen werden zur Ehe. Ja, eben warum? Weil wir gesagt haben, ja, ich will doch selbst entscheiden. Der schief geht, auch wenn es Probleme gibt, aber da habe ich wenigstens selbst entschieden. Dann weiß ich, ich bin da alleine für verantwortlich. Und genauso sagt Gott auch, ich will Gemeinschaft mit dir haben, aber ich lasse dir die Freiheit, ja oder nein dazu zu sagen. Und das ist dann gleichzeitig die Konsequenz all des Bösen in der Welt. Gott sagt, wenn du mir vertraust, dann halte dich doch an die Maßstäbe, die ich dir gebe. Das kannst du tun. Aber eben